Jo Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile siebten Folge unseres Podcastes Dick, Doof und Haarig. Heute mit dabei ist natürlich wieder der Leon.
Moin, moin.
Und der Jonas ist auch wieder dabei, frisch zurück aus dem Urlaub.
Natürlich, ich bin braun gebrannt, so braun, wie man halt im Sauerland werden kann.
Ja, vor allem auch super lange hier. Ich glaube, du bist jetzt 2 Stunden wieder zurück.
Ja.
Und wir haben heute wieder mal einen Gast dabei, nämlich den Johannes. Stell dich mal kurz vor.
Moin Moin, ich bin der Johannes, 15 Jahre alt, vielleicht kennt ihr mich, wahrscheinlich kennt ihr mich. 15 Jahre alt, wie gesagt, ich bin seit circa einem Jahr Schiedsrichter und in Dortmund fall vorwiegend D- und C-Jugend und habe ungefähr schon 25 Spiele geleitet.
Dass Johannes Schiedsrichter ist, ist kein Zufall für diese Folge. Wir haben nämlich mindestens zwei strittige Entscheidungen aus der Bundesliga. Wenn wir noch Zeit haben, werden wir vielleicht auch noch eine aus der zweiten Liga vom letzten Spieltag bereden, über die ich gern sprechen würde. Und ansonsten, wir haben heute auch wieder zurück unsere Kategorien des Tages. Die Frage ist, ob wir das immer noch weiter durchziehen. Im Sommer, wenn keine Spiele sind, auf jeden Fall. Nur ob das jetzt immer so möglich ist, mit kurzer Vorbereitungszeit, sei immer so dahingestellt. Jetzt haben wir es aber geschafft. Gerade am Sonntagabend auf, gerade um 10:30. Das heißt, das Spiel FC Köln-Düsseldorf ist noch gar nicht so lange her. Und ich glaube, die Eindrücke vom Spieltag sind noch recht frisch. Wir werden heute nicht die zweite Liga behandeln. Dafür gibt es dann andere Podcasts, falls ihr euch dafür interessiert. Und ich würde sagen, wir fangen heute jetzt direkt mit den Kategorien des Tages an.
Ja, will noch irgendjemand was sagen? Sonst fange ich an.
Ich würde noch mal sagen wollen, wir besprechen auch ein bisschen noch mal so vielleicht ein paar Regeländerungen zum Thema Schiedsrichter. Der behandelt ja auch größtenteils die Regeln Fußball. Und dann kann ich was anfangen.
Ja, okay, dann fange ich an. Meine heutige Legende des Tages ist der bayerische Fußballspieler Gerd Müller. Geboren 1945 ist er mit 365 Toren Rekordtorschütze der Fußball-Bundesliga und gilt aufgrund seiner außergewöhnlichen Körperbeherrschung auch als einer der besten Stürmer aller Zeiten. Ich denke mal, ein paar von euch kennen ihn schon. Gerd Müller hat man auf jeden Fall schon mal gehört, würde ich sagen. Und als Spieler des Bayern München gewann er dann viermal die Deutsche Meisterschaft, viermal den DFB-Pokal, dreimal den Europapokal der Landesmeister, das heißt der Vorläufer der verdammt, Champions League, genau. Einmal den Europapokal der Pokalsieger, also der Vorläufer der Europa League, und einmal den Weltpokal. Und mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1972 Europa und 1974 Weltmeister. Viel zu viele Erfolge hat er. So, dann komme ich jetzt zu seiner Karriere. Er hat von 1963 bis 1964 beim TSV 1861 Nördling gespielt. Da hat er 31, in 31 Spielen 51 Tore gemacht. Danach war er dann in seiner erfolgreichsten Zeit von 64 bis 79 beim FC Bayern. Da hat er 398 Tore in 453 Spielen gemacht. Danach war er dann noch einen kurzen Abstecher in die USA. Von 1979 bis 1981, nämlich bei den Fort Lauderdale Strikers. Dort hat er 38 Tore in 71 Spielen gemacht und dann war er noch von 81 bis 82 in einem Fußballclub, der Smith Brothers Lounge hieß. Da habe ich aber nichts zu gefunden, also keine Ahnung, was das soll. Und 1982 bis 84 hat er im German American Soccer Club gespielt. Auch da weiß ich wieder nicht, was das ist. Ich habe keine Informationen gefunden. So, kommen wir jetzt zu seinen Rekorden. Er hält nicht nur den Rekord innerhalb einer Bundesliga-Saison mit 40 Treffern in der Saison 71-72, sondern ist auch der bislang erfolgreichste Stürmer der deutschen Fußballgeschichte. Denn er erzielte 365 Tore in 427 Bundesligaspielen, wie ich schon gesagt habe, und auch alle für den FC Bayern München. Und ist mit siebenmal Torschützenkönig, Rekordtorschützenkönig der Bundesliga. So, da habe ich jetzt viel gesagt. David, was sagst du dazu?
Also vor allem interessant finde ich den Fakt, dass er wieder in die USA gewechselt ist. Das hatten wir auch schon bei Pelé. Und ich kenne halt diese ganzen USA-Clubs nicht von damals, weil die halt jetzt komplett neu gegründet wurde, die Liga und so. Aber ich meine, ich finde das interessant. Die USA war sicherlich damals kein krasses Niveau. Ich meine, das ist sie heute jetzt auch noch nicht, aber sicherlich war sie damals noch schwächer. Und natürlich ist es immer schwer zu vergleichen, inwiefern Stürmer von damals besser wäre heute. Ich glaube, Gerd Müller heute wird mit Abstand nicht so viele Tore schießen. Aber damals war es halt der ideale Mittelstürmer und zu Recht
Und
Legende.
zu den amerikanischen Fußballligen würde ich auch sagen, ich habe mich zufällig mal ein bisschen damit beschäftigt, weil ich Fußballhistoriker bin, meiner Empfindung nach, habe ich mich auf Wikipedia ein bisschen rumgeklickt und es war anscheinend so, ich weiß jetzt nicht, wann die MLS gegründet wurde. Auf jeden Fall ist es ja noch nicht so lange her. Und davor gab es immer zwischendurch so Ligen, die für 10 Jahre oder so existierten in Amerika. Und hier die Fort Lauderdale Strikers, die existierten auch nur für 10 Jahre. Also interessant, dass sich Fußball ist dann immer so gekommen, dann wieder gegangen und dann wieder gekommen. Und ne, das ist schon interessant, finde ich, in Amerika.
Ja, die USA hat halt andere Volkssportarten, Baseball, Football, die NBA natürlich. Also da war Fußball immer mindestens die Nummer 4, wenn nicht noch durch Eishockey verdrängt zur Nummer 5. Also der hat es da immer schwer. Ansonsten, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Wenn keiner von euch, dann werden wir zur nächsten Kategorie kommen.
Mir würde das passen, zur nächsten Kategorie zu kommen. Dann ist es nämlich das Trikot des Tages.
Und jetzt bin ich gespannt, weil du hast gesagt, das ist von einem ehemaligen
Nein, habe
Bundesligisten.
ich nicht gesagt. Ich hab
Verdammt.
gesagt, in der ersten Folge habe ich gesagt, nächsten Folgen kommt ein ehemaliges Bundesligisten-Trikot. Bis jetzt habe ich das noch nicht genommen gehabt. Und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt nehmen werde, weil ich finde so viele spannende Trikots auf der Suche. Einfach nach diesen Trikots. Ich habe, glaube ich, schon 10 vorbereitet, 10 Trikots des Tages. Also.
Hast du das Trikot gesehen, was ich dir auf Twitter geschickt habe, mit diesem Fisch oder mit diesem Fisch da drauf?
David, das habe ich jetzt genommen. Hier.
Ach so!
Das war aber nicht unbedingt ein Fisch. Also das Trikot war vom Loja CD. Das Trikot war aus der Saison 1920. In der Front, also als Motiv, waren halt Schrimps oder Garnelen halt als Tiefkühlkost aufgelegt.
Ich kenne mich nicht mit Fischen aus, zu meiner Verteidigung.
Okay. Der Sponsor ist Apollo Fisch. Das ist halt eine spanische Fischhandelsmarke. Tiefkühlfischhandelsmarke, keine Ahnung, so mit Dreh. Diese haben aber davor das Jahr, weil da wurden die 50 Jahre alt, der Verein, ein Trikot gehabt, was meiner Meinung nach ein bisschen interessanter war, weil das war ein Trikot, wo sie sich halt im Vordergrund Donuts gestapelt hatten. Und dann gab es 4 Varianten der Trikots und die haben auch alle Varianten gängig in der Saison getragen gehabt. Nämlich, sie haben einfach die Hintergrundfarben geändert. Zwischen Pink, Weiß, Schwarz und Grün. Und sie haben auch alle so verkauft. Wenn ihr es nicht wusstet, dieser Verein ist ein Drittliga-Verein in Spanien. Und dafür haben sie 1250 Plätze.
Das wievielte Mal haben wir jetzt schon einen Verein aus Spanien? Was machen die denn da immer?
David, es ist das zweite Mal. Ja.
Echt? Ah, davor war es irgendwann bestimmt mal Portugal oder so.
Keine Ahnung, das war
Ach,
England
egal.
oder so. Aber dann wäre ich damit eigentlich fertig und David könnte anfangen, außer irgendwer will noch was sagen.
Ja, die Frage ist eben. Mein Talent des Tages könnten wir auch ganz einfach in eine der Bundesligaspiele einbauen, weil der Spieler in der Bundesliga spielt und auch heute gespielt hat. Deswegen wär die Frage, ob ich den jetzt mache oder ich den später in das Spiel einbaue, ganz überraschend. Und ihr wisst nicht,
Ist
welchen
es
Spieler ich habe.
Wales? Okay.
Nein.
Lass mal Johannes die Entscheidung.
Welche Entscheidung?
Ob David das jetzt macht oder
Ach
später.
so.
Ja, mach mal lieber später.
Gut, dann kommen wir nämlich zum Spieltag, der jetzt vergangen ist. Am Freitag gab es das Berlin-Derby, leider ohne Fans. Und Ja, mal bitte eure Kommentare zu diesem Spiel.
Also auf jeden Fall überraschend. Obwohl, naja, was heißt überraschend? Von Hertha erwartet man jetzt nicht, dass sie 4-0 gewinnen, aber unter Bruno Labbadia scheint das ja alles ganz gut zu funktionieren.
Ja, die Statistiken sprechen ja auch für ihn. Zwei Spiele, zwei Siege, 7:0 die Statistik. Und es gab durchaus Kritiker bei der Hertha, als er verpflichtet wurde. Allerdings finde ich, es ist der beste Trainer, den du zu der Zeit kriegen kannst. Und das siehst du ja. Union war schwach. Und die Hertha hat halt eben genau das gemacht, was ich eigentlich schon gegen Hoffenheim von der gefordert habe. Ganz viel Tempo über Luke Bakio, Kunja, Schick und, und. Nee, Piatek. Ich verwechsel immer Piatek und Schick. Hilfe. Und jetzt, ich meine, zur Pause stand es noch 0-0, aber dann ging es sehr, sehr schnell und Union ist irgendwann eingebrochen. Johannes, dein Kommentar zum Spiel, vielleicht noch irgendwas zum Schiedsrichter?
Auch den Schiedsrichter fand ich eher unauffällig.
Ja, fand ich auch. Also, ja.
Wer war das denn noch gleich?
Info.
Harm Osmers.
Ach, der Herr Osmers, ja. Also wie gesagt, fand ich ja unauffällig, war ein souveränes Spiel von ihm. Hat er gut gemacht.
Also ich bin echt nicht der größte Osmers-Fan. Also also was heißt nicht viel von ihm halten? Er ist schon ein guter Schiedsrichter, aber ich bin nicht wirklich der größte Fan von seinen ganzen Entscheidungen. Aber in dem Spiel durchaus souverän. Ein Spiel, wo wir jetzt mehr über den Schiedsrichter diskutieren müssen, ist das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen
Jo.
Bayer Leverkusen. Ja, Leverkusen hatte Riesenchancen und hat auch natürlich verdient gewonnen mit 3:1. Nur der Elfmeter in der 58. Minute, der da gegeben wurde. Eure Meinung, Johannes, beschreibt das mal bitte so. Was war das für dich für eine
Also,
Szene?
ich rufe mir das auch gerade noch mal eben auf. Also, ich habe es auch noch in Erinnerung. Zuvor war ja herausgegangen, dass die Gladbacher einen Elfmeter nicht bekommen haben, den man hätte geben können. War auch okay, dass der nicht gegeben wurde.
Ja, das habe ich auch gesehen. Habe ich auch gesehen. Es war für mich so eine
50-50.
50-50-Entscheidung. Du kannst ihn geben, du kannst ihn nicht geben.
Eben drum. Deshalb war da jetzt auch kein Eingriff seitens Köln notwendig. Auf der anderen Seite ging es dann direkt halt weiter. Bellarabi zieht von der halbrechten Position ab, hat den Ball weggeschossen, Ball ist noch im Spiel und wird dann umgegrätscht. Ich weiß gerade nicht, welcher Spieler das war. Wird umgegrätscht und
Es war
es
Elvedi,
war
zur
Elvedi.
Anmerkung.
Elvedi grätscht ihn um und ich glaube, Sören Storks hat auch direkt auf den Punkt gezeigt, was auch richtig war. Köln hat dann nochmal interveniert. Er hat sich nochmal angeguckt, ist aber bei der Entscheidung geblieben. Völlig richtig. Ich weiß auch gar nicht, warum der Köln noch eingeschritten ist. Ich meine nämlich, er hätte schon auf den Punkt gezeigt. Wenn nicht, dann war das ja, dann war völlig richtig von Köln, dass sie sich da nochmal gemeldet haben. Aber für mich der Elfmeter hundertprozentig, der muss gegeben werden. Punkt.
Ja, vor allem, es ging ja beim Videobeweis, ging es ja gar nicht darum, ob es ein Foul ist. Das war ja anscheinend für den Schiedsrichter komplett unstrittig, sondern ob der Ball noch im Feld ist,
Ja,
der
ja.
Regelauslegung nach.
Ja, ja.
Und das war ja klar zu sehen. Da
Definitiv.
braucht er nicht zum Monitor laufen.
Ich hätte noch dazu noch kurz eine Frage. Es hört sich jetzt vielleicht so an, als würde ich mich nicht besonders gut mit Fußball auskennen, mit den Regeln. Aber wenn der Spieler jetzt schon, da wurde doch quasi kein Torschuss vereitelt, oder?
Nein,
Wurde?
aber
Nein.
also die Regel lautet ja, ein Foul, solange der Ball noch im Spiel ist, ist immer strafbar. Ist es doch richtig,
Das
oder?
ist richtig, ja.
Genau. Und das war halt in der Szene so. Es gibt viele Schiedsrichter. Also ich weiß, dass es nach dem Regelwerk die richtige Entscheidung ist, aber es gibt viele Schiedsrichter, die das nicht pfeifen. Warum eigentlich? Also so generell, auch wenn ein Schuss außerhalb des 16ers ist oder so. Warum pfeifen das so viele nicht?
Es gibt dann natürlich verschiedene Linien von verschiedenen Schiedsrichtern. Es gibt die Schiedsrichter, die viel durchlaufen lassen. Das sind meistens so auch so Engländer, ne? Die wollen viel durchlaufen lassen, dass der Fußball
Finde ich,
nicht.
also ich finde, ich find die Schiedsrichter, die viel durchlaufen lassen, besser. Also das ist vor allem, ich gucke ja sehr viel zweite Liga und in der zweiten Liga liegen da halt ständig Spieler auf dem Boden und kannst eigentlich alles durchlaufen lassen.
Aber mir ist es noch nicht so aufgefallen, dass da viele Schiedsrichter da das dann einfach durchführen und sagen, weiterspielen. Also diese Szene, die wir jetzt gesehen haben. Das ist mir ehrlich gesagt noch nicht so aufgefallen, aber ich weiß noch nicht, wieso man das dann laufen lässt, weil das ist ein ganz klares Problem.
Also wir können ja dann sagen, dass Sören Storks, der by the way auch der Schiedsrichter war, super Entscheidung, wirklich. Ich habe aber wirklich vorher noch nie so eine Art Entscheidung gesehen in der Bundesliga.
Ich auch
Also
nicht.
wirklich noch nicht.
Es ist auch wirklich selten, dass das dann wirklich so die Verkettung von den Umständen passierte, dass der Ball noch im Feld war, dass der LW ihn erst getroffen hat, nachdem er schon geschossen hatte. Manchmal ist es ja so, dass der Verteidiger noch irgendwie den Ball trifft und dann ist es meistens dann kein Elfmeter. Aber hier war es ja wirklich so, dass der Ball weg war und dann LW den Ballerer wieder voll erwischt und dann entsprechend der Elfmeter gegeben wird.
Ja, du darfst da auch einfach nicht so hingehen in so einer Situation. Du weißt, dein Gegenspieler ist Bellarabi, dann musst du da immer auf den Beinen bleiben. Bellarabi zieht leicht das Foul, also jetzt war es ein unstrittiges Foul, aber selbst wenn du ihn nur minimal berührst, Bellarabi zieht sehr leicht das Foul und sogar darfst du da einfach nicht hingehen. Und Leverkusen hat verdient gewonnen und Gladbach überholt. So, noch Anmerkungen zum Spiel?
Nö, von meiner Seite nicht.
Von mir jetzt auch nicht.
Nö.
So, dann zur nächsten Partie, zur zweiten Partie, wo es eine strittige Schiedsrichterentscheidung gab, nämlich VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund. Dortmund hat 2-0 gewonnen, hat das nicht überragend gemacht, aber durchaus souverän. Und dann gab es in der 81. Minute die Szene. Klaus trifft Akanji sehr unglücklich an der Wade. Und dazu, ich bin mir wirklich komplett unsicher bei der Entscheidung. Johannes, was würdest du geben? Versuch das mal objektiv zu sehen. Ich weiß, du bist Dortmunder, aber versuch das mal
Ja,
objektiv zu
ich
sehen.
bin
Was hättest du
objektiv.
da gegeben?
Also ich sehe die Szene auch gerade noch mal hier. Der Herr Siebert, der Schiedsrichter, der hatte zuvor keine Karte gegeben. Und das war auch, das ist so mein Standpunkt hier. Hätte der Herr Siebert hier eine gelbe Karte gegeben für das Foul, dann hätte ich gesagt, das ist kein Eingriff seitens Köln. Wenn er hier jetzt aber, wie in dem Falle, keine Karte gibt, dann hat er eine bestimmte Wahrnehmung zur Szene nicht gehabt. Und deswegen war eine Intervention seitens Köln richtig, folgerichtig. Und dann guckt sich der Herr Siebert das nochmal an und sagt dann grobes Foulspiel und entscheidet dann folgerichtig auf die rote Karte. Man kann es hier bei einer gelben Karte belassen, aber da der Herr Siebert keine gelbe Karte vorher gezeigt hatte, war die Intervention richtig und Herr Siebert hat sich dann auf rot entschieden, was vertretbar ist.
Ja, das heißt also, hätte er die gelbe Karte gezeigt, hätte der VAR nicht eingegriffen, weil es keine klare Fehlentscheidung ist,
Genau,
oder?
das sehe ich so.
Und eben dadurch, dass er es anscheinend jetzt nicht richtig gesehen hat, ist es eine klare Fehlentscheidung. Und also wenn es schon einen Videobeweis dazu gibt, dann gibst du auch eigentlich kein Gelb, weil dann hättest du 3 Minuten
Ja,
Videobeweis für eine gelbe Karte.
genau.
Also halten wir fest, zwei strittige Entscheidungen, zweimal super vom Schiedsrichter gelöst. Ich weiß nicht, ob das genauso mit Zuschauern gelöst worden wäre. Da bin ich mir echt nicht sicher. Ich weiß nicht, wie krass Zuschauer die Schiedsrichter dann doch noch beeinflussen. Nicht mal im Sinne von beeinflussen für die eine Mannschaft, sondern einfach in der Hektik so, weißt du?
Ja, aber ich finde Köln, also die Videoassistenten sind ja dann wenig beeindruckt davon, weil die diese Atmosphäre ja eigentlich auch gar nicht spüren, wenn sie da unten im Keller sitzen. Die hören ja dann nur Kollegen vielleicht vom anderen Spiel. Also ich glaube, die würden sich nicht dadurch irgendwie beeinflussen lassen.
Ja, aber wenn du so als Schiedsrichter zum Beispiel zum Monitor
Ja.
gehst, also ich glaube, jetzt hast du zum Beispiel viel mehr Ruhe dabei und nicht, du siehst nicht die 50.000 Augen, die auf dich gerichtet sind.
Ja, aber ich schätze mal, ein Schiedsrichter wie Daniel Siebert, der jetzt schon bestimmt 4, 5 Jahre Erfahrung hat, der sollte auch in hitzigen Situationen die Ruhe bewahren können. Und ich
Ja,
glaube,
natürlich, dafür bist du ja ausgebildet, aber
das würde
ja.
keinen Unterschied machen, weil das sind Top-Leute da. Man sagt ja auch, die 19. Mannschaft der Bundesliga sind die Schiedsrichter. Ist auch richtig so. Und die lassen sich nicht beeinflussen, auch nicht von Fans.
Kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich der SC Freiburg gegen Werder Bremen. Hier gab es am Ende auch zwei Schiedsrichterentscheidungen, zwei harte, aber zwei richtige, über die man dann gar nicht diskutieren muss. Aber kommen wir erstmal dazu, dass, wie Leon und ich vorher schon gesagt haben, Freiburg hat Probleme gegen Gegner, gegen sie, die das Spiel machen müssen. Und das hast du jetzt wieder gesehen. Und so gewinnt Bremen, egal wie glücklich, auf einmal in Freiburg und ist auf einmal wieder am Relegationsplatz dran. Und ich suche gerade die Szene. Genau. So, erstmal Johannes, hast du die Szene zu der gelb-roten Karte von Bargfrede vor Augen?
Ja, also gleich, hier läuft gerade noch ein Werbeteaser vorher. Ja, Sky Go halt, ne? Gleich sehe ich es, aber ich glaube, ich kann mich auch noch daran erinnern. Das war also eine Szene, wo man auf jeden Fall gelb geben kann. Ich hätte sie wahrscheinlich gegeben. Muss man aber nicht. Und da muss ich mir.
Die Frage ist eben, also ich habe das Spiel nicht
Ach
gesehen. Die
so.
Frage ist eben, was für eine Linie du vorher durchziehst, glaube ich, bei so einer Entscheidung.
Da
Und
gehe ich
ich
dir
kenne
recht.
die Linie nicht. Ja, ich kenne die Linie nicht. Ich habe das Spiel nicht ganz gesehen. Aber es ist auf jeden Fall ein taktisches Foul nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Foul, was einem Gegner sehr viel Raum in der Nähe des 16ers nimmt und dadurch eine potenzielle Chance. Also ist das für mich eine wirklich vertretbare gelbe Karte, oder?
So, also ich sehe jetzt hier gerade nochmal die Szene. Man muss natürlich dann als Spieler, der gelb hat, auch wissen. Ich bin gelb vorbelastet, ich muss aufpassen. So, das habe ich jetzt mal gesehen hier. Also der Freiburger wäre da durch gewesen. Also da wäre wirklich eine gute Torschance draus entstanden. Gelbe Karte hätte hier an der Stelle von Robert Hartmann, war das, glaube ich, der Schiedsrichter, hätte ich auch gegeben. Auch seine Linie war vorher eigentlich ganz normal. Wo er gelb zeigen muss, hat er sie auch gegeben. Und in diesem Fall hat er sie auch gegeben. War folgerichtig. Der Bremer wusste, er ist gelb vorbelastet, da darf er so nicht hingehen. Gelb-rote Karte war völlig richtig entschieden.
Also schon die dritte Entscheidung, die heute richtig ist. Also die dritte von den Spielentscheidenderen. Die nächste Entscheidung, 2 Minuten später. Tor Freiburg in der 90. Minute. Zählt nicht. Abseitstor, denkbar knapp, aber auch das ist die richtige Entscheidung, oder?
Definitiv richtige Entscheidung. Ja, so knapp ist es jetzt für mich auch wieder nicht. Also ist es.
Ich meinte nicht die Position von, ich glaube, Petersen war da im Abseits, sondern ich meine, dass, ich glaube, Gulde hat den Ball verlängert, dass Gulde den noch so knapp verlängert hat. Ich glaube, der wäre auch so durchgerutscht.
Ach
Das meine
so,
ich.
ja.
Also,
Der hat den da.
ich habe zufällig, ich hab die Konferenz geguckt am Samstag und da habe ich die Szene auch gesehen und ich als Laie konnte auch erkennen, dass das Abseits war. Wollte ich nur mal anmerken.
Ja.
Ja, also es ging mir auch gar nicht darum, dass Petersen im Abseits stand, das war ein halber Meter oder so, sondern es ging mir eher darum, dass Gulde den Ball verlängert hat. Ich konnte das auf den Kamerabildern tatsächlich nicht eindeutig erkennen, aber ich glaube, sie haben sich ein paar Mal angeschaut und dann war es die richtige Entscheidung, oder?
Ja, jetzt erkennt man es aber hier in der Zeit. Also in der Zeitlupe erkennst du das nochmal eindeutig, dass der den berührt hat. Er hat ihn auch noch ein bisschen weiter geköpft mit dem Kopf,
Ja
ja.
gut. Sonst noch Anmerkungen zu dem Spiel, sonst würde ich zum nächsten übergehen.
Ja, es sei den Bremern natürlich gegönnt, dass sie jetzt endlich wieder 3 Punkte einfahren konnten. Aber ich glaube, da wäre auch für Freiburg noch ein Unentschieden, wenn nicht sogar ein Sieg drin gewesen. Also das war definitiv zu wenig von Freiburg.
Ja, vor allem, also man muss Christian Streich entweder lieben oder man hasst ihn. Und ich bin einer der Menschen, der Christian Streich liebt. Und du musst dir vorstellen, Freiburg 2 Punkte hinter dem 6. Platz nach diesem Spieltag jetzt. Wenn Freiburg das Spiel gewonnen hätte, wären sie auf Platz 6, auf dem Europa League Platz. Was sagt Christian Streich nach dem Spiel? Ja, er gönnt es den Bremern, damit jetzt endlich mal ein bisschen Ruhe auf dem Trainerposten herrscht. Und das in so einer Situation, wenn du nach Europa kommst, zu sagen, wer sagt das? Also, ich finde das so klasse. Ich finde das so klasse, dass er das gesagt hat. Aber egal, sind ein bisschen vom Thema abgedriftet. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da gab es für mich keine strittige Schiedsrichterentscheidung. Aber einen überraschenden Punkt für Paderborn. Und zwar gegen die TSG, die schon gegen die Hertha nicht sehr effektiv im Angriff war, jetzt auch nicht. Früh in Führung gegangen und dann doch noch aus der Hand gegeben. Und im Endeffekt hätte Paderborn das Spiel durchaus gewinnen können, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ich fand, das hat mich ein bisschen an Schalke gegen Paderborn erinnert, als wir da im Stadion waren.
Ja.
Weil es war halt einfach so, Paderborn hätte gewinnen können, hätten die auch damals gegen Schalke, sah recht gut aus für Paderborn. Und Hoffenheim, Schalke, so punktemäßig sind sie auch recht nah dran. Also ist schon vergleichbar so.
Und ich habe vorher Kritik zum Schiedsrichter gelesen, der dieses Spiel pfeift, Bibiana Steinhaus. Und Paderborn zu pfeifen ist immer ganz schwierig, finde ich, weil Paderborn ist so ein Team, das kommt eben aus der zweiten Liga und das bringt eben in die Bundesliga diese typischen fiesen kleinen Fouls mit, diese taktischen Fouls, aber sich auch leicht fallen lassen nach Minikontakt. Und ich finde, das hat Bibiana Steinhaus super gelöst. Also das hätte ich echt nicht vielen Schiedsrichtern zugetraut, dass sie wirklich die Linie so konsequent durchpfeifen, aber es hat sie super gemacht. Johannes, du noch was zur
Ja.
Schiedsrichterschiene zu sagen?
Also wir sehen in der Statistik 3 gelbe Karten, 2 davon für Hoffenheim, was sicherlich überraschend ist, dass jetzt Paderborn, wie du eben gesagt hast, ein Verein, der aus der zweiten Liga kommt, nur mit einer gelben Karte jetzt hervorkommt und auch in der zweiten Hälfte, als sie dann das Unentschieden noch verteidigen mussten, eine super Spielleitung gemacht und nicht zu überhart durchgegriffen.
Ich weiß nicht, welche Statistik du da hast. Allerdings, also ich sehe die Statistik hier gerade, es gab 3 gelbe Karten im Spiel, da hast du recht, aber also meiner
Bei mir
Statistik nach waren
auch,
die
also
drei
beim
alle für
Kicker.
Paderborn.
Ja, ich sehe, ja, jetzt sehe ich es auch hier.
Und
Ja, also war
also
für Paderborn trotzdem.
wäre natürlich.
Trotzdem, gute Spielleitung von Viviana Steinhaus an dieser Stelle.
Wer natürlich Geld bekommen hat, da kann man inzwischen Geld drauf wetten, ist Jürgen Jasula. Also das ist wirklich ein Spieler, den du, glaube ich, als Schiedsrichter nicht pfeifen willst, oder?
Ja, wie viele gelbe Karten hat der jetzt immer insgesamt? Ich glaube, der hat 15 oder 16 gelbe Karten jetzt schon gesammelt, ne? Also
Ich habe irgendwie gelesen, dass er in dieser Saison einen Rekord aufstellen kann. Ich weiß nicht, wie viele
ich
gelbe
meine
Karten er jetzt
15.
gesammelt hat, aber ordentlich. Ja, also den willst du nicht pfeifen als Schiedsrichter, oder?
Ich freue mich immer, wenn ich gelbe Karten geben kann. Also das ist mein Schiri-Typ. Ich bin einer, der eher nicht so viel durchlaufen lässt. Ich bin eher einer, der früh anfängt, auch mal kleinlich zu pfeifen. Ich gebe gerne gelbe Karten, auch wenn es in der ersten Minute ist, gebe ich gerne gelbe Karten, wenn ich sie geben muss. Denn
Ja, also ich.
ich muss mir als
Ja,
Schiedsrichter immer die
ja.
Frage stellen, was ist, wenn ich jetzt in der ersten Minute für ein taktisches Foul keine gelbe zu Taktisches Foul zum Beispiel als Beispiel. Wenn ich für ein taktisches Foul in der ersten Minute keine gelbe Karte
Na,
zeige.
werden es die Spieler später auf dich wieder zurückbeziehen, wenn du einem eine gelbe Karte für ein
Eben
taktisches
drum.
Foul gibst, kannst du ganz einfach sagen,
Eben
so,
drum.
ja, den hast du aber damals nicht gelb gegeben.
Eben drum. Da hast du dann den Schlamassel. Und dann musst du denen
Ja, also ich.
erklären, wieso du das nicht gemacht hast. Und dann.
Also ich bin auch ein Freund davon, also wenn ich ein Schiedsrichter wäre, ich würde sehr, sehr viele gelbe Karten verteilen. Auch, allerdings sehr viel für Zeitspiel und taktische Fouls. Ich wäre jetzt nicht so einer, der jede Kleinigkeit abpfeift. Also das ist jedem Schiedsrichter selber überlassen. Hauptsache, finde ich, du hältst die Linie ein Spiel durch.
Ja, das ist
Das
das
ist das
Wichtigste.
Wichtigste. Noch Anmerkungen zum Paderborn-Spiel, sonst würde ich zum nächsten Spiel kommen.
Meinerseits nicht.
Nö.
Genau, dann kommen wir zu einem Spiel, wo Schiedsrichterentscheidungen sicherlich nicht das große Thema waren. Bayern München gegen Frankfurt. Bayern hat sich ein bisschen warm geschossen für das Spiel gegen die Dortmunder und vor allem für das Hinspiel gerecht, in Anführungszeichen, auch wenn viele es immer noch als Erlösung bezeichnen, weil danach Kovac entlassen wurde. Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, wer das Spiel gepfiffen hat.
Das war
Marco
der,
Fritz.
genau, Marco Fritz war das.
Und
Marco Fritz.
ja, also du kannst zum Spiel nicht viel sagen, was die Schiedsrichterleistung betrifft.
Nö.
Du kannst nur sagen, Bayern hat nach einem 3-0 abgeschaltet, wollte sich für Dortmund schonen, dann kam Hinteregger, dann mussten sie doch wieder ein bisschen Dampf machen. Und ja, also wir sprechen ja gleich noch ein bisschen über das Dortmund-Bayern-Spiel, da wo ich mich echt drauf freue. Ich schreibe
Ich
zwar am
auch.
nächsten Tag eine Klausur.
Ach
Ja,
ja,
ich
das ist
schreibe
ganz
die mit dir.
sinnvoll.
Aber ich werde es natürlich trotzdem gucken. Ich freue mich extrem auf das Spiel, aber dazu wollte ich gar nicht kommen. Habt ihr noch Anmerkungen zum Spiel? Weil viel kann
War,
man dazu eigentlich
also
nicht sagen.
ich hatte kurz die Hoffnung nach dem 3:2, dass noch ein Wunder passiert, aber dann hat Bayern wieder aufgefahren und dann war nach dem 4:2 wusste ich, ja, wird noch nichts mehr. Ja.
War alles entschieden.
Ich hatte auch das 3:2 so gesehen gehabt, habe mir gedacht, so, was ist denn auf einmal da los mit Eintracht Frankfurt? Die haben doch letztes Mal so richtig reingeschissen und dann auf einmal, ach so, ja, 5:2 passt doch alles wieder.
Das nächste Spiel, das ist tatsächlich für uns jetzt, glaube ich, erst so 6 Stunden her. Zu dem Spiel haben Leon und ich vom Spiel gesagt, das Spiel wird die Mannschaft gewinnen, die weniger schlecht spielt.
Das finde ich ein guter Spruch. Den sollten wir auf T-Shirts drucken lassen.
Und Augsburg hat dann schlechter gespielt, hat jetzt auch Union Frankfurt in der Tabelle hinter sich lassen können. Aber also, was ist mit Schalke los? Die haben in der Rückrunde. Und was ist danach mit denen los?
Die haben abgeschaltet.
Ja, ich hab mir heute einen sehr guten Bericht dazu durchgelesen. Natürlich, viel liegt am Trainer, dass er passiv an der Seitenlinie steht, dass er das System unnötig defensiv umgestellt hat. Dann gibt es natürlich auch noch, dass Schalke ein, zwei wirklich bittere Verletzungen hatte, die sie aus dem Rhythmus gebracht haben. Dann gibt es die Selbstüberschätzung von Spielern, wie Caligiuri oder Burgstaller, die in Interviews sagen, dass das Spiel dennoch gut war. Und ja, Schalke hat jetzt schon 37 Punkte. Es fehlen nur noch 3 zu den 40, dass sie nicht absteigen.
Ja, also Schalke nach dem Wiederbeginn der Liga, auch schon vorher. Sie sind seit 9 Bundesligaspielen sieglos. Die längste Durststrecke seit 20 Jahren. Nur 2 Tore in diesen sieglosen 9 Spielen. Was
Ja,
mir.
das wird ja auch noch vergessen. Also alle
Genau.
kritisieren immer Schalkes Defensive, aber vorne geht ja auch
Und
nicht eben.
22 Gegentore in den letzten Spielen.
Das kommt auch noch dazu.
Und
Was
da
man.
bringt es auch nichts, die gesamte Schuld auf Nübel zu schieben. Ja, er hatte Fehler gegen Leipzig, gegen Köln und gegen Bayern sah er auch nicht glücklich aus. Aber jetzt steht ein Schubert im Tor. Und der sah gegen Dortmund schon nicht ganz glücklich aus. Gut, jetzt gegen Augsburg, na, lag's nicht unbedingt an ihm. Aber also jetzt sollten endlich mal alle kapieren, dass es nicht an Nübel lag. Ich finde die Entscheidung von ihm zu Bayern zu wechseln nicht schlau, vor allem nicht die Art und Weise und vor allem nicht, dass er zu Bayern wechselt, wenn Neuer verlängert. Aber an Nübel liegt es sicherlich nicht.
Also ich glaube, da ist ja auch jetzt gerade mit den Finanzen eine riesige Diskussion. Die wollen ja jetzt die Profiabteilung von den Jugendabteilungen spalten, sozusagen. Und ich glaube, da wird dann in den falschen Abteilungen auf Prioritäten gesetzt. Also da wird dann na, geguckt, wie bewältigen wir jetzt diese Wirtschaftskrise bei uns im Verein, als dass man aufs Kerngeschäft guckt, auf Schalke, auf die Erstmannschaft von Schalke für die Bundesliga. Es sind Personalfragen auch noch nicht geklärt. Es sind ein paar Spieler, Leihspieler im Moment da, die auch wieder weg weg sein werden nach der Saison.
Und das ist ja auch noch ein Ding, das ist ja jetzt schon geklärt. Und du kannst dir dann bei solchen Spielern wie zum Beispiel Kenny, auf den du jetzt wahrscheinlich hinaus
Ja,
wolltest,
Kenny oder Toni
kannst du dir
Buch.
jetzt einfach nicht sicher sein, ob die jetzt noch 100% geben.
Ja. Dann wechseln Nachwuchsspieler von Schalke wechseln frühzeitig. Das heißt, die werden da gut in der Akademie ausgebildet, aber sie wollen nicht bei Schalke bleiben. Sie wechseln ins Ausland oder sie wechseln zu einem anderen deutschen Club. Schalke kann die nicht halten. Dann fehlen mit Stamboli und Mascarell zwei Leute, die so Rambo-Typen sind. Die sind so Typen, die du in der Liga brauchst, die auch mal
Das
vorangehen
sind
können.
ja eben Führungsspieler, wollte ich auch gerade
Führung,
sagen.
naja, Führungsspieler. Man hat gesehen, es fehlt an Körpersprache. Sie spielen nicht mit Körper. Sie haben falsche Laufwege. Es fehlt an Aggressivität. Und sie haben viel zu viele individuelle Fehler. Das hat man gemerkt.
Ja, also ich glaube, in so einer Situation kommt alles zusammen. Nochmal für den Laien erklärt, die Ausgliederung, von der Johannes eben gesprochen hat, das heißt kurz gesagt, dass Investoren bei Schalke jetzt einsteigen können und die hoffen so, die Finanzprobleme zu bewältigen. Und bei Finanzproblemen sind wir dann auch jetzt direkt wieder bei Wagner. Die Frage ist nicht, willst du ihn entlassen? Weil ich glaube, Schalke will ihn jetzt entlassen. Die Frage ist, kann Schalke sich das leisten?
Da hast du recht.
Ja, das ist wirklich die gute Frage, weil wen willst du jetzt noch besorgen in der
Ja, eben.
Kürze der Zeit? Es geht ja keiner.
Klinsmann.
Ja, Klinsmann. Oder Niko Kovac.
Ich meine, Kovac wäre jetzt sicherlich nicht so schlecht. Jemand, der wieder ein bisschen taktische Variabilität reinbringt. Aber Kovac ist auch keiner, der dann die Mannschaft nochmal emotional mitreißen kann. Weißt du?
Ja, das fehlt halt für einen Traditionsverein für Schalke. Fehlt dann ein emotionaler Trainer, wie das der Wagner ist.
Ja, also Wagner war ein emotionaler Trainer. Du siehst ihn ja jetzt in den letzten Spielen auch nur noch an der Seitenlinie rumstehen und das Ganze quasi ertragend anschauen. Und
Naja.
das merkst du auch als Spieler, dass dein Trainer dich quasi aufgegeben hat. Und ja, wir reden jetzt sehr lange darüber, was Schalke gerade falsch macht. Sie machen viel falsch, es läuft alles zusammen. Und dann schafft es ein Team wie Augsburg auf einmal 3-0 auf Schalke zu gewinnen. Und eine Frage, die ich mir noch stelle, wäre das Spiel genauso ausgegangen, wenn Schalke vor Fans gespielt hätte? Weil, ja, die Fans pushen einen, aber wenn du schlecht spielst, sind die Fans auf Schalke besonders ungeduldig. Wirklich besonders ungeduldig. Vor allem in so einer
Also,
Situation.
David, ich war jetzt ja schon zweimal da im Stadion, du warst jetzt auch einmal mit mir da. Und Jonas war ja auch mit mir.
Ich war auch schon zweimal da, aber einmal im
Okay, aber jetzt
Gästeblock.
halt auf der Heimtribüne. Und man hat auch gesehen, jetzt sozusagen gegen Leipzig waren wir auch da. Das hat nicht so gut ausgesehen mit den Fans, weil die sind halt einfach 20 Minuten vor Schluss einfach die Hälfte der Tribüne ist einfach gegangen.
Ja, also erstmal unsere Reihe war leer, ja. Das finde ich aber nicht mal so schlimm, wie die, die dann nach 5 Minuten anfangen, jeden einzelnen Spieler zu beschimpfen. Also, das ist keine Hilfe, wenn du so zu Hause spielst. Vielleicht hätte Schalke sogar mit Fans noch höher
Das
verloren.
wäre möglich.
Also ich war ja mit Leon auch auf Schalke, als sie gegen Paderborn gespielt haben. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war, aber auf jeden Fall haben sich auch einige Fans, weil wir saßen ziemlich nah an der Trainerbank, glaube ich, oder Leon?
Ja.
Haben auch einige Fans den Trainer beschimpft von Paderborn und alle anderen, weil Schalke halt gegen den Tabellen 18. nicht über ein 1:1 hinausgekommen ist, wo Paderborn vielleicht hätte auch noch gewinnen können.
Ja, also nochmal, ich kann absolut nicht verstehen, dass du Baumann beschimpfen kannst, nicht Baumann, Baumgartner beschimpfen kannst. Das ist ja wirklich, also, das ist so ein toller Typ. Wir haben es ja auch schon, ich glaube, in der vorletzten Folge besprochen mit Joki. Das macht super Spaß, den zuzusehen. Natürlich, es war klar, dass die absteigen. Und das ist ein Trainer, der vielleicht mehr machen kann, aber ich will jetzt auch gar nicht wirklich viel über Baumgartner reden. Paderborn
David,
hatten
warte
wir
mal
ja
ganz
gerade
kurz.
schon.
Du hast gerade gesagt, Das ist super schön hinzuzusehen. Ich wollte dazu nur sagen, ja, das sieht sehr lustig aus.
Wieder läuft.
Ja, aber also ihr müsst doch zugeben, dass es ein sehr sympathischer
Ja.
Coach
Ja,
ist.
ich finde, der könnte in der Kreisliga neben einem stehen und einen Bier anbieten. Der passt da komplett super rein.
Ja, Leon und
Ja,
ich
das
haben
stimmt.
auch schon
Das
mal
klingt
bei
so.
Gladbach gegen Paderborn
Und?
gesehen, als wir da waren. Da haben wir auch das erste Mal ein Spiel von Paderborn gesehen. Wollte ich nur mal anmerken. Alles gut, ich wollte dich nicht unterbrechen. Sorry.
Wir hatten jetzt gerade ein Spiel. Schalke hat hoch verloren. Jetzt kommen wir zum Spiel FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig. Das Ergebnis steht im Namen. Mainz hat 0 zu 5 gegen Leipzig verloren. Das ist an sich schon schlecht. Aber wenn du dann noch das Hinspiel zunimmst, wo Mainz 8 zu 0 verloren hat, dann hast du aus zwei Spielen gegen Leipzig einfach eine Tordifferenz von minus 13.
Bei mir steht hier 0 zu 3 Hinrunde.
Nö.
8
Das
zu 0.
ist die
Okay.
Halbzeit,
8 zu 0,
Leon.
ja.
0 zu 3 haben die in der ersten Halbzeit geführt.
Nein, ich gucke hier Hinrunde spielen und dann steht da 0 zu 3, aber egal.
Ist egal. Was mir aufgefallen ist, als ich wie ich das Spiel hier gerade so vor mir sehe, es gab 6 gelbe Karten.
Oha, jetzt Johannes Kommentar zum Spiel. Jetzt sind wir wieder auf der Schiedsrichterschiene.
Da müssen wir mal gucken.
Ich sehe vor allem, dass der Schiedsrichter sehr früh
Ja.
die gelben Karten gegeben hat und scheint ja auch funktioniert zu haben, weil dann kamen
Nee,
sie
nur noch
später
eine.
kaum noch. Ja, eben, sodass die Spieler quasi gemerkt haben, scheiße, wenn wir weiter so foulen, kriegen wir noch mehr gelbe Karten.
Sehr
Also hat
schön.
das Spiel anscheinend sehr fair gemacht.
Ja, dass man viele gelbe Karten gibt, muss ja nicht immer heißen, dass viel gefoult wurde. Ich sehe gerade, Markus Mitt hat gepfiffen. Das ist eigentlich ein Schiedsrichter, der dafür bekannt ist, dass er ja mal ein bisschen mehr durchlaufen lässt. Ich habe das Spiel gesehen. Es war auch ein bisschen hitzig, muss ich sagen. Also es waren sehr viele Emotionen drin und dann musst du halt als Schiedsrichter gucken, dass dir das Spieler nicht aus den Händen entrissen wird, sozusagen. Ne? Und da musst du schon mal hier und da dann Grenzen setzen und dann dementsprechend mit einer gelben Karte. Ich sehe gerade, ist ja auch ausgeglichen, jeweils drei gelbe Karten für Mainz und Leipzig. Ja.
Ja, vor allem, also erstmal findest du, dass der Schiedsrichter damit alles richtig gemacht hat, weil er das Spiel ja so offensichtlich gebremst hat in den Emotionen, ja,
Ja,
ne?
kann man so machen, ja.
Und also die Taktik, ich habe das Spiel ja auch zum Teil geguckt, vor allem den Anfang. Du hast ja am Anfang wirklich gemerkt, dass die Mainzer mit ganz vielen Zweikämpfen das Spiel von Leipzig kaputt machen wollen. Ist auch gar nichts Verwerfliches dran, nur waren diese Zweikämpfe erstmal viel zu überhart. Und dann fand ich es echt gut, wie der Schiedsrichter da reagiert hat und dann sehr hart durchgegriffen hat. So ist das Spiel sehr fair geworden. So war aber auch Mainz dann in den Zweikämpfen eingeschränkt und hat dann eben 5 reinbekommen.
Ja, also die Mainzer, hat man auch im Hinspiel schon gesehen, sahen bei den Gegentoren eigentlich immer schlecht aus. Dann kam man Pausen aus 4 Metern frei, ohne jeglichen Abwehrspieler zum Schuss, macht ein Tor. Und Timo Werner wird allein gelassen, macht einen Hattrick noch.
Ja, also
Dann
du darfst,
fiel
also
mir.
natürlich, bei Leipzig kannst du dir nicht diesen einen Spieler raussuchen, den du die ganze Zeit deckst. Dafür sind sie individuell zu stark. Aber du kannst trotzdem nicht 3 Tore von Timo Werner zulassen. Und im Hinspiel waren es, glaube ich, 4 von ihm. Und die waren ja im Endeffekt alle im selben Muster. Das musste doch mal irgendwann auffallen.
Ja, ich glaube, es ist dann schwierig, während des Spiels als Trainer intervenieren zu können. Du kannst natürlich Zettel schreiben, aber dass die Spieler das dann auch verstehen, was der Trainer von einem will, das ist natürlich die andere Frage, ne? Die Leipziger haben viel Druck gemacht, waren von Anfang an dominierend und ich glaube, wenn du sie beim ersten Mal nicht in den Griff bekommst und sie weitermachen, wie sie auch beim Stand von 0 zu 0 gekämpft haben. Wenn sie da immer noch weitermachen, dann kannst du die dann auch nicht mehr aufhalten als Mainz 05.
Ja, vor allem Mainz vergleiche ich immer recht gerne mit so einem Zug, dem du am Anfang die Weichen stellst. Stellst du in den ersten 10 Minuten die Weiche schlecht, wirst du überrollt. Stellst du in den ersten 10 Minuten die Weiche gut und ackerst das ganze Spiel dagegen, dann wird's knapp. Das hat Freiburg letzte Woche gut gemacht und Mainz umso schlechter.
Sehr schöner Vergleich.
Also ich fand, der Vergleich hat irgendwie ein bisschen gehinkt. Da, weil schon bei die Weichen stellen bei einem Zug ist das dadurch für die Spur eingestellt, wohin der Zug ungefähr fährt, David. Bei Abbiegung.
Ja, aber es gibt ja schlechte Schienen und gute Schienen. So, lässt du Leipzig über eine blitzsaubere Schiene fahren oder lässt du Leipzig über eine Schiene mit Löchern fahren?
Schienen und Fußball haben nichts gemeinsam.
Aber ich fand es eine sehr gute
So oder
Metapher.
so fährt Leipzig mit dem Zug alle Spieler.
Noch Anmerkungen zu dem Spiel?
Nö.
So, dann kommen wir zum letzten Spiel von diesem Spieltag. Für uns, glaube ich, gerade mal 2 bis 3 Stunden her. Das Derby Köln gegen Düsseldorf, natürlich auch wieder ohne Fans. Und ja, Kurzfassung des Spiels. Düsseldorf hat 2-0 auswärts geführt. Köln hat einen Elfmeter verschossen. Und dann innerhalb von 3 Minuten am Ende hat Köln wieder ausgeglichen. Und ich möchte erstmal deinen Kommentar zu dem Elfmeter haben, als Schiedsrichter.
Ja, ich glaube, der war ziemlich eindeutig. Da gab es dann auch im Anschluss keine Intervention aus Köln. Der Spieler, ich glaube, das war sogar der Uth, ja, das war der Uth, der wurde ja da auch ziemlich deutlich von dem Düsseldorfer Verteidiger gelegt. Der wollte da, war ja unmittelbar vom Tor. Ich glaube, der wurde irgendwie umgekrätscht oder umgeschubst.
Ja, so Beinstellen lassen mäßig.
Ja, so in der Art. Schiri hat sofort auf den Punkt gezeigt. Alles klar, braucht man nicht zu diskutieren.
Und Marc Uth, super in Form zuletzt gewesen. Hat mich überrascht, dass er wirklich nochmal in Form gekommen ist. Dass er es kann, hat er ja bei Hoffenheim vor allem gezeigt. Und dann finde ich einfach die Moral so krass von Köln. Du liegst 2-0 hinten und hast vorm 2-0 einen Elfmeter verschossen. Und dann kommst du nochmal so am Ende zurück. Das ist stark.
Ich glaube, die Einwechslung vom Anthony Modest war da auch nochmal gut. Der hat nochmal einen neuen Schwung gebracht. Hat dann letzten Endes auch das 1:2 den Anschlusstreffer nach Vorarbeit von Drexler hereingeköpft. Und ich glaube, da war dann allen nochmal kleiner, 88 Minuten. Hier geht noch was. Alle nochmal nach vorne, da können wir noch einen Punkt mitnehmen. Und Drexler, sage ich nochmal zu erwähnen, hat dann auch den Siegtreffer vorbereitet, den dann der Cordoba in der Nachspielzeit noch ebenfalls einköpfen könnte. Das muss man dann auch noch sagen. Beide Gegentreffer von Düsseldorf waren Kopfbälle. Das heißt, da gibt es vielleicht nochmal Probleme, denn da war auch keine deutliche Gegenwehr seitens Düsseldorf zu sehen. Da hatten sie Probleme, das könnte man vielleicht nochmal trainieren.
Also ich kenne die Durchschnitte nicht. Ich kenne die
Hat
Durchschnitte
jetzt einen
nicht
Punkt
genau.
genommen und muss jetzt
Ja.
am spielen. Gucken, dass die Serie fortfahren. Mittwoch spielen sie gegen Hoffenheim. Wir müssen gucken, dass sie das Glück behalten und dass sie vielleicht auch mal 3 Punkte mitnehmen können.
Ja, also ich kenne die Statistik nicht, aber ich sehe jetzt die Aufstellung und du hast, abgesehen von deinem Torhüter, zwei große Leute auf dem Platz, deine beiden Innenverteidiger. Ansonsten waren die klein, die Spieler. Und dann ist es clever, dass du noch einen Modest einwechselst, neben einem Cordoba, noch einen extrem physischen Spieler. Und das hat sich dann, wie du gesagt hast, auch bezahlt gemacht. So, und etwas, was ihr schon wieder wahrscheinlich vergessen habt, was ich aber am Anfang angekündigt habe, mein Talent des Tages. Zu dem sind wir nämlich jetzt gekommen. Ich mache es sehr kurz. Modest wurde für ihn eingewechselt in diesem Spiel. Ich spreche von Noah Katterbach, der Linksverteidiger der Kölner. In dieser Saison endgültig zum Stammspieler gereift. Ist ein super Talent, hat für mich eine der besten Ballbehandlungen als Außenverteidiger der Liga. hat auch schon einen Marktwert von 6,3 Millionen, ist gerade mal 19 Jahre alt geworden, vor 3 Wochen. Na, vor mehr, vor einem Monat. Ist ein Linksverteidiger, dem ich super gerne zuschaue. Er hat Spaß da an seinem Spiel, ist jung, ist Stammspieler, hat dafür gesorgt, dass Hector auf die 6 verschoben wird, dass man es ihm zutraut, da hinten abzusichern. Dafür müssen dann eben Spieler wie Höger oder Verstraete oder so raus. Und das sagt einiges darüber aus, wie stark Katterbach ist. So, das war jetzt kurz. Habt ihr noch Fragen zu dem Spieler? Sonst würde ich zum nächsten Spieltag kommen.
Nee, eigentlich nicht, aber ich wollte dich eigentlich darauf hinweisen, dass du es vergessen hattest, aber hast du ja super eingeplant, David.
Ja. Es war eine super Überleitung. Muss ich
Natürlich,
mich mal selbst
Überleitung
loben.
kannst du da.
Ja, bester Moderator aller Zeiten. Und als guter Moderator muss ich auch den nächsten Spieltag anmoderieren
Wieder eine
können.
gute Überleitung.
Starten wir Dienstag mit dem Topspiel Borussia Dortmund gegen Bayern München 18:30. Wird sogar bei ARD übertragen, für die, die unter euch, die kein Sky haben. Also ihr könnt das
Echt? Ach
Spiel im
ja.
Free TV gucken.
Echt? Wow,
Ja,
okay, das werde
wusste
ich auf
ich
jeden Fall gucken.
nicht.
Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich habe irgendwo nachgeguckt, ob man das im Free TV sehen kann. Echt? Wow. Das überrascht mich ein bisschen.
Na, ich sehe es, ich sehe es hier auf dem Kicker. Also auf der
Okay.
Kicker-Seite steht es nicht. Allerdings hat die ARD heute dafür Werbung
Ah, ho
gemacht.
hoffentlich hast du
Also.
recht, sonst kommst du dir und hau dir die Fresse ein, David.
Ja, du kannst ja das Spiel mit mir gucken. Dann kannst du bei mir übernachten und am nächsten Tag schreiben wir Geschichte.
Nee, mach mal nicht.
Egal. So, das. Da bin ich
Ich
bin
auch.
super gespannt auf dieses Spiel. Und ich würde erstmal euren
Also,
Einschätzungen zu dem Spiel
ich.
hören.
Das Hinrundenspiel, ich glaube, war das das 4-0? Also.
Ja, 4-0 ausgegangen. 1-0 zur Pause. Sancho wurde
Also,
ausgewechselt.
als. Hättest du mich nach dem 4-0 gefragt, wie das Rückspiel aussehen wird, hätte ich gesagt, ja klar, nochmal hier 3-0 kriegen Dortmund eine Klatsche. Aber ich würde tatsächlich jetzt sagen, durch den Aufwind, den die auch jetzt wieder bekommen haben, nach dem Derby-Sieg gegen Schalke und jetzt wieder der auch relativ stabile Sieg gegen Wolfsburg, würde ich doch sagen, dass sie auch diese Euphorie mit nach München tragen und dann da vielleicht, wenn auch nur knapp, gewinnen würden oder ein Unentschieden schaffen.
Ja, die Frage ist eben, inwiefern ist Bayern weniger
Ja, die
motiviert?
sind doch gewöhnt, dass die.
Sie haben, also ich glaube, sie haben, seit sie unter Flick spielen, haben sie, glaube ich, 2 Niederlagen gehabt. Das relativ am Anfang und relativ unglücklich. Also Bayern, du kannst die einfach, glaube ich, gerade kaum
Ja,
aufhalten.
Dortmund aber auch nicht.
Es wird echt ein geiles Spiel. Johannes, dein Kommentar zum Spiel?
Also man muss natürlich sagen, letzten 6 Bundesligaspielen hat Bayern davon 5 gewonnen, spricht natürlich für sie. Dortmund hat 1 gewonnen, wenn wir uns vielleicht noch daran erinnern, das 3-2. Auf der anderen Seite stehen natürlich die Neuzugänge beim BVB, mit Erling Haaland auf jeden Fall. Dann hat man noch den Emre Can. Jemand, der auch mal richtig reinhauen kann. So einer hat
Die
noch
Frage
gefehlt.
ist, ja, die Frage ist, ist ein Emre Can schon fit für das Spiel?
Ja, ich meine, der hat ja auch am Samstag auch schon gespielt, ne?
Ja, aber reicht es für 90 Minuten, frage ich mich da, vor allem so in der englischen Woche.
Ja, ich schätze mal, es muss reichen für die 90 Minuten, ne? Ich glaube, der ist bei so einem Spiel unabdingbar. Und ja, und Hummels ist ja auch noch fraglich, ob der spielen kann. Aber ich hoffe mal, dass er auch spielen kann, denn auch Hummels ist unabdingbar
David,
für das Spiel.
ja, vor allem,
ich
warten, ja.
hab jetzt mal hier nachgeguckt. Bei den Euro-Nachrichten steht, wird Borussia Dortmund gegen Bayern München im Free TV gezeigt? Die Antwort lautet nein. Das Topspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern München wird nicht im Free TV laufen,
Ja.
nicht als Einzelspiel und auch nicht wie zuletzt in der Konferenz.
Oha.
Also
Okay,
ich
weiß ich
schätze
nicht,
mal,
wofür die
jetzt wahrscheinlich
ARD
für
da Werbung
Sky.
gemacht hat.
Nee, ich schätze mal
Na
für die
gut,
Sportschau oder
ja,
die
das kann auch sein,
Sky.
klar.
Um
Ja.
11:15, ne?
Ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Okay.
gelesen.
Dann, nein, dann entschuldige ich mich für die Fehlmeldung. Wir können leider vorher noch nicht über den Schiedsrichter sprechen. Das wird ja erst am Morgen des Spiels festgelegt, wo die Schiedsrichter dann endgültig getestet werden. Johannes, weißt du da schon ungefähr, welcher Schiedsrichter eingeplant ist?
Naja, also ich habe leider keine Insider-Informationen. Aber man kann auf jeden Fall so viel sagen, es ist nicht davon auszugehen, dass irgendjemand von den Kollegen, die heute gepfiffen hat, das Spiel leiten wird. Das wäre zum Beispiel ein Felix Zweier, der auf jeden Fall das Spiel nicht leiten wird. Ein Felix Brüch, der sowieso Münchner ist, der sowieso das Spiel nicht hätte pfeifen können. Dann gibt es noch einen Tobias Welz.
Herr, ein Felix Brüch darf das Spiel nicht leiten.
Nee,
Ah, das wusste ich auch
weil
nicht.
er
Okay.
aus München kommt.
Okay.
Bleibt natürlich offen Manuel Gräfe. Das wäre, glaube ich, auch so mein Favorit. Der hat die letzten beiden Duelle in der Bundesliga auch gepfiffen. Ist in der letzten Saison. Als Abschluss wäre es auf jeden Fall gut. Ich glaube aber nicht daran, dass er pfeifen wird. Daniel Siebert wäre auch ein Kandidat, aber der hat jetzt Dortmund erst gepfiffen. Dennis Aitekin war auch ein Kandidat, hat aber auch jetzt erst Dortmund gepfiffen vor 2 Wochen. Da fallen natürlich schon mal ein paar Top-Männer weg. Dann bleibt natürlich noch ein Tobias Stieler über, der, glaube ich, auch im Supercup gepfiffen hat. Auch ein Guido Winkmann, wo ich auch zufrieden mit wäre. Aber wie gesagt, so viele Top-Leute bleiben dann nicht mehr über.
Ja, und vor allem musst du ja auch noch einplanen, dass das 3 Tage danach schon wieder Bundesliga und zweite Liga ist. Also es wird echt kompliziert sein, vor allem wenn Schiedsrichter positiv getestet werden, bringt das echt den Schiedsrichterplan vor allem sehr durcheinander, was, glaube ich, sehr unterschätzt wird.
Ja.
Also ich würde gerne mal eure Tipps zu dem Spiel hören. Ich bin super gespannt, ich freue mich
Ich
super auf das Spiel.
sag, wird wie letztes Jahr 3-2 Dortmund ganz knapp.
Also ich würde sagen 2-1 Dortmund ganz knapp.
3-2 Dortmund.
Ich tippe auf. Ich werde richtig enttäuscht von dem Spiel. Ich meine, mir ist es relativ egal, wer gewinnt. Ich tippe aber, dass mich das Spiel komplett enttäuschen wird und es ein 0-0 wird.
Könnte ich mir auch vorstellen.
Also, um das noch am Ende dran zu hängen, ich glaube, Dortmund muss dieses Spiel gewinnen, um noch eine reelle Chance zu haben, Meister werden zu können. Weil ich glaube,
Ja,
wenn
aber
es jetzt.
dann wird es super spannend. Dann
Ja,
wird es super spannend.
ja.
Dann ist es ein Punkt.
Wenn Bayern gewinnt, ist sowieso alles vorbei. Und ich glaube, wenn die unentschieden spielen, dann ist für mich auch schon alles entschieden.
Ja, also Bayern wird nicht mehr 2 Spiele
Nein,
verlieren, die es ja
definitiv nicht.
bräuchte. Und auch so wird es schon schwer. Aber jetzt wäre wirklich die Chance für Dortmund. Und Dortmund muss mehr in den All-in-Modus gehen als Bayern, das ist klar. Und dafür kannst du super bestraft werden. Du kannst aber auch im Endeffekt ein super Spiel machen mit super Motivation. Die Frage auch. Wird bei Dortmund zum Beispiel wieder ein Jadon Sancho spielen, der übrigens, meine Anmerkung, die jetzt nichts mit dem Spiel zu tun hat, der hat sich einen super Bart wachsen lassen, finde ich überhaupt nicht ungewöhnlich und steht ihm super. Ironie. Und ich meine, es gibt Personalprobleme bei Dortmund, bei Bayern eher weniger. Die Frage ist da, ob ein Coutinho fit ist. Ich meine nicht. Aber ich weiß nicht, ob der auch spielen würde. Ich bin riesiger Coutinho-Fan, ich mag, wie er spielt, aber Müller wird sowieso stattdessen spielen. Und ansonsten, Tipps haben wir alle gesagt. Ich gehe von einem knappen Spiel aus mit leichten Vorteilen für Bayern, aber für den Titelkampf wäre ein Sieg für Dortmund besser. Und vielleicht hoffe ich das im Inneren
Oh.
auch, vielleicht.
Also was man noch sagen kann, auch Bayern hat noch ein paar schwierige Gegner, die müssen noch nach Leverkusen fahren, die müssen auch noch gegen Werder Bremen spielen, Abstiegskandidaten, die müssen noch gegen Gladbach spielen. Also da wäre es auf jeden Fall möglich, Punkte liegen zu lassen seitens von
Ja,
Bayern.
vor allem waren die einzigen Niederlagen unter Flick bisher eben gegen
Oh.
Leverkusen und Gladbach. Dann zwar dementsprechend sehr unglücklich, gegen Leverkusen hast du da irgendwie 2 Kontergegentore bekommen und selber den Ball nicht über die Linie bekommen. Gegen Gladbach rettet Jan Sommer da mit dem Finger den Sieg und du machst in der 69. plus 6 ein Elfmetertor. Aber ich meine, es wird super schwer. Ich glaube, Dortmund hat das deutlich leichtere Endprogramm. Aber wenn sie dieses Spiel
Ja.
nicht gewinnen, dann war es das mit der Meisterschaft. Kommen wir zum nächsten Team, zum nächsten Spiel. Und zwar Leverkusen, hatten wir gerade schon angesprochen, gegen Wolfsburg, gegen die Dortmund davor gespielt hat. Leverkusen super in Form. Wolfsburg okay in Form. In Augsburg gewonnen, gegen Dortmund jetzt auch okay gespielt. Ich denke trotzdem, dass Leverkusen das Ding rocken wird.
Dem ist nichts hinzuzufügen aus meiner Sicht. Weil,
Ja, aus meiner Meinung ein
ja.
ernst sehr einseitiges Spiel.
Ja.
Ja, da wird sich Leverkusen nicht viel nehmen lassen und werden
Ja.
deutlich gewinnen.
Ja, zumal, also ich zweifle inzwischen wirklich daran, dass Leipzig, Leverkusen und Gladbach nochmal eingreifen können im Kampf um die Meisterschaft. Dazu gewinnen Bayern und Dortmund noch zu konstant. Aber der Kampf um die Champions League-Plätze wird halt unfassbar krank. Dass Leipzig mit 54, Leverkusen mit 53 und Gladbach mit 52 Punkten. Der Sechste hat dann 39 Punkte, das sagt auch einiges aus. Der Sechste ist dann übrigens auch
Ich würde
Wolfsburg.
auch sagen, dass
Und ja.
Gladbach, auch wenn die jetzt zum Ende der Saison ein bisschen schlechter spielen werden, auf jeden Fall in die Europa League kommen, mindestens.
Ja,
Ja,
natürlich.
weil
Also das ist ja fast schon, also das
es
ist
sind mehr
mit den
als
drei
10
Spielen auch echt nur
Punkte
schon sicher sein.
Abstand zu Wolfsburg, also da immerhin international auf jeden Fall.
Ja, aber es
Ja,
ist einfach
klar.
bitter, vor allem wie du so angefangen hast. Ich weiß nicht, wie lange. Ich weiß nicht, wie lange Gladbach Tabellenführer war, auf jeden Fall einige Zeit, und dass du dann im Endeffekt nicht mehr die Champions League schaffst,
Und
auch
dass
bei
du
der
nicht mal
Konkurrenz, ist
Herbstmeister
bitter.
geworden bist. Leider.
So. Nächstes Spiel. Frankfurt, Anmerkung meinerseits, drei Spiele ohne Zuschauer, drei Niederlagen gegen Freiburg, die gegen Bremen nicht unbedingt enttäuscht haben, aber unglücklich verloren haben und in Leipzig super gespielt haben. Und wenn da nichts Überraschendes passiert, wird Freiburg das Ding auch holen eigentlich. Und Frankfurt muss aufpassen, nicht noch in den Abstiegskampf zu rutschen, haben momentan 4 Punkte vorm 16.
Also die Freiburger spielen natürlich auch im Moment noch um Europa mit. Im
Ja, auf
Duell
jeden Fall.
gegen
Zwei Punkte
Wolfsburg.
Rückstand. Ja.
2 Punkte Unterschied. Die werden sich da richtig reinhängen, werden auch sauer sein, dass sie das jetzt gegen Bremen verbockt haben. Ich glaube aber, es wird trotzdem ein knappes Spiel, weil die Frankfurter sich auch wieder ein bisschen berappeln werden.
Ja. Und Frankfurt, das muss ich noch dazu sagen, Frankfurt hat noch ein Nachholspiel gegen Bremen. Also denen
Ja.
fehlt quasi noch ein Spiel. Ich weiß aber gerade gar nicht, wann das gespielt
Ich
werden
habe
soll. Wisst ihr
keine
das?
Ahnung.
Ich glaube am 4. Juni, glaube ich.
Ja, okay. Na, so lange ist es gar nicht mehr, okay. Dasselbe haben wir auch mit Dresden, die ja jetzt 2 Wochen in Quarantäne waren und jetzt alle 3 Tage ein Spiel haben, durchgängig. Das wird sehr lustig, aber wir wollen gleich über zweite Liga reden. Ich habe übrigens inzwischen herausgefunden, dass du eigentlich nicht dagegen klagen kannst, gegen Wettbewerbsverzerrung, weil alle Teams vor Wiederbeginn der Bundesliga einen Vertrag da unterschrieben haben, dass sie nicht
Aber ich
dagegen
finde
klagen werden.
schon
Und
nicht unbedingt zumutbar, dass Werder Bremen, sage ich schon, Dynamo Dresden, wie viele Spiele müssen die jetzt machen? Also
ich glaube, nee, nicht 15, 10, glaube ich. Oder 9. Auf jeden
also
Fall.
in welcher Zeitspanne?
Was? Ja, innerhalb, also ich weiß nicht genau,
Schon.
welche Zeitspanne müsstest du
Ja, und
ausrechnen,
ich
aber
finde,
alle drei
damit das
Tage ein
dann insgesamt
Spiel.
einen Monat, wenn alle 3 Tage ein Spiel und es sind 10 Spiele, dann wäre das 30 Also ich
Tage.
finde, dass es nicht
Ja.
unbedingt zumutbar ist.
Ja. Es ist Wettbewerbsverzerrung. Ich finde aber auch, dass Dresden es nach dieser Saison sowieso nicht verdient hätte, in der Liga zu bleiben. Und natürlich ist es eine leichte Ausrede, dagegen zu klagen. Ein Team, was das sicherlich nicht tun wird, ist Werder Bremen, die jetzt auch wieder Chancen darauf haben, nicht abzusteigen. durch den Sieg gegen Freiburg und dadurch, dass der Spieltag einigermaßen gut für sie verlaufen ist, was die anderen Begegnungen angeht. Und sie spielen ebenfalls am Dienstag 20:30 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach, die wir auch schon
Raute gegen
gerade
Raute.
thematisiert hatten.
Das ist mein
Euer
Kommentar.
Kommentar. Ja,
Jetzt weiß ich,
das ist jetzt
was
vielleicht
nochmal
nicht der
gesagt
beste
wurde.
Kommentar.
Also, ich würde sagen, Werder Bremen will auf jeden Fall jetzt wieder gewinnen, weil die gesehen haben, ja, Werder Bremen kann gewinnen, wenn auch unglücklich gegen Ende. Und Gladbach würde ich auch sagen, dass sie unbedingt wieder gewinnen müssen, weil die werden kein Meister mehr, aber müssen unbedingt die Champions League Plätze haben.
Also es wird wirklich ein Spiel, wo ich mir vorstellen kann, dass echt beide Teams auf Sieg spielen. Natürlich wird Gladbach viel mehr den Ball haben, weil Bremen einfach nicht so stark am Ball ist. Aber das gegen Freiburg war auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Und ich tippe trotzdem, dass Gladbach im Endeffekt knapp, vielleicht auch ein wenig glücklich gewinnen wird.
Also ich sehe das auch so, dass Gladbach das Spiel sicherlich dominieren wird. Aber ich glaube auch, dass Werder Bremen da ziemlich stark gegenhalten wird. Und ich glaube, dass die Bremer irgendwie dann ein Unentschieden da kriegen. Ich tippe auf ein 2-2.
Also meiner Meinung nach wird das Mönchengladbach gewinnen, aber irgendwie habe ich das so im Urin, dass Werder Bremen sich wieder
Warum sagst du das
warum
immer?
immer? Das habe ich zum ersten Mal gesagt.
Latin
Scheiße.
doch.
Ja, heute. Aber gut. Aber ich finde das fies. Egal.
Dass Werder Bremen sich irgendwann wieder verletzen wird,
Erzähl
halt
weiter.
jetzt in der Zeit, weil so wenig Zeit ohne
Ja,
Verletzung, das
gut.
geht nicht bei Werder Bremen. Muss man ehrlich sein.
Ich sag 3-2 für Gladbach.
Vor allem, es gab ja in den letzten Tagen auf Twitter das Meme, also vor dem Freiburg-Spiel, dass das Bremen-Wappen, wo ja ein W drin ist, einfach überarbeitet wurde mit einem L. Also Win statt Lose, Lose statt Win.
Sollten die übernehmen.
Kreativste Idee aller Zeiten. Kreativ war auch, wie angesprochen, die Spielweise beider Teams, die dann am Mittwoch um
Überleitungskrieg.
18:30 Uhr aufeinandertreffen. RB Leipzig, ja, einfach krass, einfach der Krasse. Ja, ich muss noch daran arbeiten. Na, RB Leipzig gegen Hertha, auf dem Papier ein ganz klares Ding für Leipzig, aber die Hertha ist in super Form und du darfst
Nee,
sie
vor allem
niemals
nicht jetzt.
unterschätzen jetzt.
Also.
Und einem Spieler, dem ich noch durchaus was zutraue, gegen seinen Ex-Verein ist Kunja. Ich weiß aber nicht, ob der schon wieder dabei ist. Müsste er. Er war ja ist ja während des Spiels am Freitag, nachdem er sein Tor erzielt hatte, ins Auto gestiegen, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Aber ich glaube, er müsste inzwischen schon wieder dabei sein.
Ich wollte
Erlon, dein
sagen,
Kommentar?
dass das bestimmt ein spannendes Spiel wird, was wahrscheinlich auch ein bisschen ausgeglichen wird. Jetzt nach der Corona-Krise spielen die beiden ja nicht unbedingt schlecht, obwohl Leipzig natürlich das Unentschieden gegen Freiburg. Da hat Hertha mit dem guten Kick zurück in das Spiel gefunden und dann könnten die da auch ein Unentschieden oder vielleicht mit sehr viel Glück sogar einen Sieg rauskriegen.
Ja, ich glaube auch, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel sein werden wird. Ich glaube aber, die Leipziger werden ihre Serie fortsetzen und wollen sich da von dem dritten Platz nicht mehr loseisen lassen und werden dann knapp 3-2 gewinnen gegen Hertha.
Bei Leipzig ist ja auch noch das Ding, für Leipzig geht es ja auch wirklich noch um was. Sie müssen ja einfach in die Champions League. So, das ist, also der Verein will sich ja Jahr um Jahr weiterentwickeln und das tun sie ja auch. Davon kann man jetzt halten, was man will, aber das tun sie ja auf jeden Fall unbestritten. Und wenn du dann jetzt das verpasst, die Champions League, dann ist das auf jeden Fall ein Rückschritt, auch wenn du einen besseren Fußball spielst in der ersten Saison unter Nagelsmann als zuvor. Aber ja, dann wäre das ein gewaltiger Rückschritt. Und jetzt mal, Stand jetzt, wer würdet ihr sagen, Leipzig, Leverkusen oder Gladbach, wer von den dreien
Gladbach,
kommt am Ende nicht in die
leider.
Champions League? Gladbach.
Ja, leider.
Ich hätte vorm Spiel gesagt Leverkusen, aber dann hat Leverkusen der Gladbach fast schon so an die Wand gespielt. Da bleibt mir auch keine andere Wahl, Gladbach zu sagen.
Noch Anmerkungen zum Spiel? Tipps?
Nee. Also, nee, nicht wirklich. So, ein Spiel von einem Spieler, also wo ein Spieler, den ich gerade schon angesprochen habe, sehr im Fokus stehen wird, ist TSG Hoffenheim gegen Köln, Mittwoch 20:30 Uhr. Marc Uth kehrt zurück nach Hoffenheim mal wieder. Und darum, also es wird sich nicht alles um Uth drehen im Spiel, ist natürlich eine lustige und hübsche Story. Aber auf das Spiel bin ich wirklich, wirklich gespannt. Hoffenheim ist in keiner guten Form. Köln ist so in einer okayen Form. Also einmal 2-0 geführt, dann zwei Gegentore bekommen, einmal 0-2 hinten gelegen, dann zwei Tore gemacht. Wie willst du das einschätzen?
Köln will nach Europa, David. Also so nah wie die der sechste, Moment, welches ist jetzt der letzte Platz, wo man noch in die Europa League kommt? Oder Europa League Quali? Sechster, oder?
Ja, sechster.
Eigentlich, sechster eigentlich der sechste Platz.
Ja, Bayern.
Der siebte kann auch noch reinrutschen. Wenn, ja, ist es nicht so, wenn der Meister und der DFB-Pokalsieger der gleiche ist, oder?
Nee, wenn der DFB-Pokalsieger schon für Europa qualifiziert ist.
Was wollte ich jetzt sagen?
Ah ja, stimmt, genau so, ja. Genau.
Weil zwischen Wolfsburg und Köln, das sind, glaube ich, 4 Punkte Abstand nur und halt ein bisschen Tordifferenz, aber es ist noch für einige der unteren Mannschaften rein theoretisch möglich, noch in die Euroleague zu kommen. Ob man sich das jetzt als Ziel setzt, weiß ich nicht, aber wollte ich nur mal anmerken.
Ja, also es ist ja auch ein krasser Kampf. Also du kannst die Tabelle eigentlich gerade so in mehrere kleine Regionen aufteilen. Bayern, Dortmund, Titelkampf, Leipzig, Leverkusen, Gladbach, Europa League, Wolfsburg, Freiburg, Schalke, Hoffenheim, Köln, die Hertha, Europa League Kampf.
Gladbach, Leverkusen und Leipzig Champions League Kampf, David, meintest du?
Ah, okay, ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich habe auch gerade so, irgendwas habe ich doppelt gesagt. Und dann ab Augsburg, ab Platz 12, Abstiegskampf. Und ich finde das super, dass es in vielen Bereichen so spannend ist dieses Jahr. Auch wenn natürlich Platz 18, Paderborn, das ist fast schon sicher. Aber ja. Und ansonsten würde ich zum nächsten Spiel kommen. Paderborn. Gerade angesprochen, Augsburg gerade angesprochen, spielen gegeneinander, Augsburg gegen Paderborn.
Hast du ja nicht ein Spiel übersprungen, David?
Ja, ich weiß, Düsseldorf-Schalke steht beim Kicker dazwischen, aber ich fand die Überleitung besser. Es sollte danach kommen.
Also, Paderborn-Augsburg, wie wir gesehen haben, Augsburg gegen Schalke. Augsburg hat Schalke auch, naja, an die Wand gespielt, würde ich sagen. Ja, schlechter aus.
Na, das sind, sagen wir so, sie waren nicht krass besser. Sie waren eigentlich auch nicht wirklich gut.
Nur
Schalke war eben noch schlechter.
Ja, und Paderborn hat gegen wen haben die gespielt? Verdammt, jetzt habe ich es wieder vergessen. 1-1 gegen Hoffenheim 1-1.
Hoffenheim
1-1. Die sind, glaube ich, sogar in Führung gegangen, kann das sein? Oder?
Na,
lang nach sorry, ich habe alle vergessen von Paderborn. worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, das habe ich auch vergessen. Paderborn kann man nicht einschätzen. Entweder sie spielen halt scheiße oder sie spielen halt nicht ganz so scheiße. So, das ist mein Kommentar.
Also im Football sagst du zu so einem Spiel ein Wildcard-Spiel. Also du weißt nicht, was du von dem Spiel erwarten kannst. Und es ist wirklich so. Augsburg kann mit einem Sieg den Abstiegskampf komplett hinter sich lassen. Und das werden sie auch. Paderborn, ich mag euch wirklich. Ihr seid ein sympathisches Team in der ersten Liga, aber Augsburg wird das gewinnen. Ja,
sehe ich auch so. Damit wird der Abstieg dann endgültig besiegt.
Falls nicht und nicht. Werder parallel dazu bei Gladbach verliert, wird für Werder natürlich die Luft dann dünner, weil die dann auf dem letzten Platz stehen würden.
Ah, parallel ist jetzt nicht ganz richtig. Das Spiel von der Werder ist
Ja, im
24 Stunden
selben Spiel.
früher. Aber ja, also ja. Andererseits, wenn Paderborn gewinnt und Düsseldorf gegen Schalke verliert, was jetzt nicht ganz so unwahrscheinlich ist, zu dem Spiel kommen wir gleich noch, dann kann auf
Das
einmal
wäre
Paderborn
interessant
sich
zu
wieder
sehen.
auf den Relegationsplatz retten. So, gerade schon erwähnt, Fortuna Düsseldorf gegen Schalke. Das Hinspiel ging 3:3 aus, glaube ich. Dreierpack Rufen Hennings. Und
Echt?
ich bin so frech, ich tippe auf Düsseldorf. Ich traue Schalke gerade nicht zu. Die Frage ist, wird Wagner vor dem Spiel entlassen? Wenn
Hoffe
nicht,
ich nicht.
gewinnt Düsseldorf das.
Also,
Ach so, ja.
Jonas, bitte.
Okay, ich halte meinen Kommentar auch kurz. So. Ich sehe das auch so wie David. Das kann man jetzt gerade noch nicht so wirklich einschätzen, aber ich würde sagen, unentschieden zu tippen ist ja immer so eine Sache, weil entweder es ist halt oder nicht. Aber ich würde tatsächlich einen Unentschieden tippen, so wie im Hinspiel, weil beide Mannschaften momentan, also Schalke spielt Kacke und Düsseldorf spielt ein bisschen besser, aber immer noch Kacke. So.
Na, Düsseldorf spielt jetzt auch nicht berauschend. Ich glaube, bei Düsseldorf ist einfach das Ding, dass sie schon die ganze Saison da unten sind und dass sie nicht besser spielen als Schalke, sondern bei Schalke wird es einfach als negativer wahrgenommen, weil Schalke weiter oben steht, weil Schalke um Europa mitgespielt hat.
Also ich würde sagen,
Ja, ich glaube auch.
sag zuerst, Johannes.
Lass Johannes jetzt erstmal.
Ich glaube auch, das wird ein Unentschieden. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr langweiliges Spiel und wird am Ende 0 zu 0 ausgehen, weil beide Mannschaften irgendwo im Mittelfeld herumtrudeln werden. Es wird wenig Torchancen geben. Es wird einfach nur verteidigt und damit hat sie das auch.
Ja gut, das ist jetzt ja auch die Frage. Also ich habe vor allem eben, also ich tippe jetzt nicht auf Düsseldorf, aber ich tippe gegen Schalke, also unentschieden oder Sieg für Düsseldorf, weil ich einfach nicht weiß, wer bei Schalke gerade
Ja.
treffen soll.
Burgstaller. Also.
Also Burgstaller ist ja in dieser Saison so gefühlt der ungefährlichste Stürmer, den du gegen dich haben kannst. Ich glaube, das kriegt sogar Düsseldorf hin.
Also ich denke, dass das auch 0-0 ausgehen würde, hätte ich jetzt auch gesagt. Und ich glaube, Schalke wird wieder mit Fünferkette hinten drin spielen. Gegen Düsseldorf, weil Düsseldorf ist viel zu gefährlich für Schalke. Und ich glaube, von dieser Meinung kriegen wir Schalke auch nicht weg und Schalke wird nicht sehr offensiv agieren.
Vielleicht wird Schalke auch offensiv agieren, aber ich glaube, sie können es einfach gerade nicht. Ich glaube, sie können es einfach gerade nicht. Das ist so eine richtige, Leon, du musst dir irgendeinen kreativen Namen für diese Folge überlegen, aber irgendwas mit Schalke. Weil wir reden so viel, lästern so viel über Schalke jetzt. Also natürlich, ich sage sehr viel
Ja,
objektive
David,
Sachen
du
jetzt
lässt
und
das
ihr
hier. Habe
auch.
ich doch gewusst.
Aber also wir machen der Schalke gerade
Ja,
wirklich komplett
aber
nieder.
momentan ist es halt so.
Ja, kommen wir zum letzten Spiel für die heutige Folge und ein Spiel, was ich mir nicht gerne anschauen werde. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht anschauen, weil Bochum circa zur selben Zeit spielt, nämlich Union Berlin gegen Mainz. Und der Verlierer, sagen wir so, okay, wenn Union gewinnt, ist Union raus aus dem Abstiegskampf und Mainz rutscht nochmal tiefer rein. Wenn Mainz allerdings gewinnt und Düsseldorf und Bremen und Paderborn, die ja alle nicht gegeneinander spielen, dann wird es ein richtig, richtig, richtig spannender Abstiegskampf.
Ich würde
Was tippt ihr so
sagen,
zum Spiel?
ich habe schon wieder vergessen, gegen wen hat Mainz jetzt gespielt? Ach ja, die haben verloren gegen Leipzig. Okay. Ja gut, Berlin hat auch verloren gegen Hertha.
Also
Ja,
eigentlich haben
also
beide relativ katastrophal verloren.
haben beide eine Klatsche
da
bekommen.
ich, das kann ich glaube ich nicht so gut einschätzen, das Spiel, weil Union Berlin kann auf jeden Fall gut spielen, haben wir gesehen. Aber Mainz kann auch gut spielen. Aber sie spielen gerade nicht gut. Und deswegen weiß ich nicht, wer gewinnen könnte.
Ich glaube auch, das wird insgesamt eine ausgeglichene Partie. Aber ich glaube, so langweilig, wie man es vorher denkt, wird es nicht. Und ich habe hier tatsächlich ein 2-2 stehen. Es wird auf jeden Fall eine Partie, wo mehrere Tore fallen werden. Aber dass hinterher einer von beiden deutlich besser sein wird, dass er 3 Punkte verdient hat,
Ja.
glaube ich nicht.
Also ich würde so einschätzen, dass natürlich sehr ausgeglichen, ausgeglichen schlecht, aber ich würde trotzdem sagen, dass dann ein Unentschieden rauskommen wird und es trotzdem spannender wird als Düsseldorf gegen Schalke.
Also bei Düsseldorf gegen Schalke und bei Union gegen Mainz, da aber nicht so krass, und bei Augsburg gegen Paderborn an diesem Spiel, an diesem Tag, so um die gleiche Uhrzeit, greift eigentlich wieder mein Spruch:
Ja.
der gewinnt, der weniger schlecht ist. Also ich finde den Dienstag da sehr attraktiv, was die Spiele angeht. Aber Mittwoch ist bis auf Leipzig und vielleicht noch das Köln-Spiel echt nicht so das. Natürlich, wenn du auf Krisenfußball stehst, ich glaube, es könnte auch ein lustiges Spiel werden, zum Beispiel Düsseldorf gegen Schalke, für den neutralen Fan. Aber ja, ansonsten,
Nö.
habt ihr noch Anmerkungen zu Union gegen Mainz?
Nö.
Na dann, also wir konnten jetzt natürlich zu dem Spieltag nicht so viel über die Schiedsrichter sagen zum nächsten, wie wir es gerne getan hätten, weil die eben erst am Morgen vorbereitet werden, also nicht vorbereitet, aber ausgewählt werden. Und trotzdem hat super Spaß gemacht, diese Folge.
Ja.
Danke an Johannes, dass
Ich
du
finde
dabei
auch,
warst. Sehr
dass
gerne.
wir durch dich nochmal einen Blick aus der Schiedsrichterperspektive gesehen haben, was für viele Fans vielleicht jetzt nicht immer der Fall ist. Und das fand ich sehr interessant. Danke, dass du da warst.
Ja, ich würde es auch sagen, dass du halt uns nochmal so die Perspektive, die wir halt selbst oder halt auch Leute, die halt generell Fußball verfolgen, nicht unbedingt so sehen, halt die Schiedsrichterperspektive, die halt auch meistens fragwürdig hinter Gang wird halt. Doch bevor wir jetzt Schluss machen, würde ich halt noch zu wichtige Regeländerungen seit 1863 kommen.
Okay, das wird jetzt lustig mit euch beiden. Also Jonas und ich
Oh
können damit
Gott.
kaum mitreden, aber das wird lustig mit euch beiden jetzt.
Also 1964 wurde direkt eine Regeländerung gemacht, dass die Hosen über die Knie sein müssen. Das ist ja nicht so spannend. Aber dann kam die Abseitsregelung 1866, dann 1870, dass nur noch 11 Spieler pro Team auf dem Spielfeld sein
Nein.
durften. Johannes, was sagst du dazu?
Also Abseitsregel, ich glaube, eine der wichtigsten Regeln, die wir im Fußball haben, weil das macht halt den Fußball aus. Ohne die Abseitsregel wäre der Fußball nicht das, was er heute ist. Ich glaube, da stimmt mir ja zu. Das wäre was völlig anderes. Das wäre ein wildes Durchgerennen. Da würdest du einfach mit 11 Leuten aufs andere Tor zu stürmen. Du könntest dir frei zupassen, was du willst. Da wird einer am Pfosten vom gegnerischen Tor stehen bleiben und auf den Ball warten. Ja, 11 gegen 11 war sicherlich auch eine gute Einführung, dass man das gesagt hat. Hat man halt einen Überblick als Zuschauer auch. Wenn da jetzt irgendwie 20 Leute pro Mannschaft gegeneinander spielen, dann kannst du auch nicht erkennen, aha, das ist jetzt der Spieler, aha, der war jetzt gut, aha, der war jetzt schlecht, aha, der hat jetzt den Ball da durchgelassen. Von daher auch eine gute Regeleinführung. Ja, jetzt mit den Hosen überknien, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll.
Was ich mir da gerade noch zu der Abseitsregel eingefallen ist, für Zuschauer, die vielleicht auch Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs kennen, der hat auch schon mal eine visuelle Darstellung gemacht, wie so ein Fußballspiel ohne Abseits aussehen würde. Weil der Schauspieler Til Schweiger irgendwann, warum auch immer ihn jemand in den Doppelpass eingeladen hat, gefordert hat, dass die Abseitsregel abgeschafft wird, damit dem Fußball mehr Action ist. Ja.
Oh Gott. Ich find das echt interessant zu sehen, weil es gäbe ja so viele neue Positionen und Taktiken, ne? Also ich meine, die Abseitsregel ist super, aber ich fände es auch interessant,
Naja,
mal ein
also
Spiel
ich würde
ohne
sagen, im
Abseitsregel
Endeffekt ist
zu sehen.
dann einer, der vorne ist, dem wird dann der Ball zugespielt und die alle anderen stehen halt hinten im Tor drin, weil die
Ah, ich glaube, so wird das
ja.
nicht funktionieren, wenn dann einer gegen 10 spielt.
Ja, auf beiden Seiten, David, ist auch sehr ausgeglichen dann.
Wie gesagt, ich kann das Video von Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs nur empfehlen, ist sehr lustig.
Also, dann sind wir ja schon, dass viele Leute da im Tor stehen werden. Dann kommen wir mal zu weiteren Regeln, die hier eingeführt wurden.
Warte mal, nochmal. Also erstmal
Oh
will ich noch
je.
anmerken, Zeigler habe ich schon mal live gesehen tatsächlich. Super sympathischer Typ. Ich habe auch danach kurz mit dem nochmal geredet. Und eine Regel, also du wirst später nochmal zu ihr kommen, und die Regeln, die so in der Reihenfolge eingeführt wurden, okay. Aber ich fand es so schrecklich, also ich war natürlich damals nicht dabei, aber ich fand es so schrecklich, dass diese Rückpassregel erst so spät eingeführt wurde. 1972, glaube ich.
Die Rückpassregel, ja, die wurde 1992 wurde jetzt eingefügt.
Ja, noch schlimmer, weil du hast halt vorher, das hast du vor allem bei der italienischen Nationalmannschaft gesehen, die haben dann das 1-0 gemacht und dann 70 Minuten lang dem Torwart hinten die Bälle in die Arme gepasst.
David, so gewinnt man Spiele.
Aber ich glaube, die FIFA mit ihren Ausschüssen, mit den ganzen Ausschüssen, die es da gibt, die haben das bis heute, bis 2020 gut geregelt. Die haben das so eingegrenzt, dass kaum noch Zeit möglich ist. Bei Wechseln musst du jetzt beim nächsten Ort, wo du rausgehen kannst, musst du rausgehen. Zeitspiel ist auch gar nicht mehr möglich. Du kriegst direkt eine Verwarnung. Wenn du da 10 Sekunden meinetwegen als Torwart da rumstehst und nicht spielst. Und Rückpassregel gibt's jetzt auch. Also von daher war vielleicht ein bisschen spät die Einführung vom Rückpass. Ja.
Dann komme ich mal zu anderen wichtigen Regeln, die dann nach 1871 eingeführt wurden. Natürlich 1871 Handspiel war nur für Torhüter möglich. Das wurde ja heutzutage noch mehr verspitzt und mit den ganzen Strafen ist ja auch teilweise nicht mehr so überblickbar. Dann kommen Tore müssen eine Querlatte haben. Dann
Beste Regel aller Zeiten.
kam Platzverweis bei groben Fouls und dann Tore müssen ein Netz haben.
Ja, vielleicht war es früher noch nicht so üblich, dass Tore Netze hatten. Jetzt sind ja auch gerade billig. Aber gut, die Bälle müssen ja auch irgendwie aufgefangen werden. Und würde man kein Netz einsetzen, würde das sicherlich sehr viel Technik kaputt machen. Heutzutage sind Kameras da überall installiert oder Mikros, wenn die kaputt gehen würden. Ich glaube, wäre nicht so von wirtschaftlichen Vorteilen. Was hatten wir noch für Regeländerungen?
Platzverweis bei groben Fouls.
Ja, das war sicherlich gut und richtig so, weil wenn ich jetzt einen Gegenspieler da umtrete, dann soll das ja nicht heißen, okay, darfst du nochmal machen. Kriegst jetzt nur Geld dafür. War richtig so.
Und Handspiel nur für Torhüter.
Ja, eigentlich eine Selbstverständlichkeit heute.
Dann kommt der Elfmeter im Strafraum beim Foul. Wurde 1891 eingeführt. Dann wurden die Abseitsregeln geändert. Und dann 1950, David, das Schlimmste für die indische Nationalmannschaft, die Schuhpflicht wurde eingeführt.
Also, habe ich gerade schon Leon erzählt. Ich weiß nicht mehr, bei welcher WM das war. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die indische Nationalmannschaft sich eigentlich für diese WM qualifiziert hatte, aber dann aus religiösen Gründen nicht mit Schuhen spielen wollte. Ja, dann, ich weiß nicht, welches Team stattdessen eingesprungen ist, aber es ist auf jeden Fall, ja, kein Kommentar.
Dann wurde 1967 eine Regel eingeführt, dass man einen Spieler einwechseln darf. Dann 1968, dass man zwei Spieler einwechseln darf. Ja, die haben also mitgelernt so ein bisschen.
Inzwischen darfst du ja 5 Spieler
Das war früher
einwechseln.
auch okay, aber nur wenn ein Spieler auf dem Spielfeld gestorben ist.
Das ist ja so
Was?
eine Regel.
keine Ahnung, das ist eine sehr alte Regel.
Oh
Und
Gott.
ich glaube, die ist heutzutage auch gar nicht mehr so gültig. Wenn doch, okay.
Okay.
Kann man machen, muss man nicht machen. Und dann wurden 1970 die gelben Karten für unsporadisches Verhalten und unsportliches Verhalten eingefügt. Dann, wie David schon gesagt, die Rückpassregel 1992, 1993 die roten Karten nach der sogenannten Blutgrätsche. Willst du irgendwas da noch dazu sagen?
Ja, zählt ja eigentlich für ein Rom-V-Spiel, ne? Eine Blutgrätsche. Ja,
Dann
geht so.
Da 1995 die Einwechslung von drei Ersatzspielern. Also jetzt hat sich schon richtig gesteigert. Und dann wurde halt nach den 2000ern eigentlich nur noch Torlinientechnologie, Videobeweise und Schiedsrichterball als Regeln, die wichtig erkannt wurden, hinzugefügt.
Ja. Also man kann ja die FIFA für vieles kritisieren, auch dann zu Recht. Aber so an sich die Regeländerungen in den letzten Jahren, vor allem das mit, dass du an der Seite ins Ausgehen musst bei der Auswechslung, finde ich super. Also ich bin wirklich kein Freund von Zeitspiel. Ich hasse Zeitspiel und ich als Schiedsrichter würde da wirklich so oft gelb geben. Deswegen finde ich das gut. Man muss es aber auch dementsprechend dann umsetzen. Das ist ganz wichtig.
Okay.
Ja, Zeitspiel ist natürlich nicht sehr schön, auch für den Gegner, der jetzt vielleicht unter Druck steht. Ich weiß nicht, kennt ihr die eine Szene hier? Das war auch in Deutschland, erste oder zweite Liga, da war einer, der hatte sich sehr lächerlich gemacht. Ich glaube, der war insgesamt nur noch eine Minute auf dem Feld, obwohl er schon längst hätte ausgewechselt werden müssen. Der lief dann, also erstmal hat er gesehen, er wird ausgewechselt, hat sich dann aber in die Mauer gestellt, weil ein Freistoß war. Und hat dann gesagt, er hätte es nicht gesehen. Dann ist er ganz langsam vom Platz runter, hat noch stundenlang applaudiert, hat sich noch verneigt. Das war auch ein Auswärtsspiel. Die Stimmung war dementsprechend natürlich sehr auf geht's.
Boah, die
Hat auch
armen
noch eine gelbe
Fans,
Karte
ey.
bekommen vom Schiedsrichter und hat sich vom Schiedsrichter dann auch nochmal verneigt. Und dann hat er dann endlich das Spielfeld verlassen. Aber das ist wirklich eine Legende.
Ja, also bestes Beispiel dafür, wie nervig einfach Zeitspiel ist. Was ich positiv finde, dass die Nettospielzeit, also die Minuten, in denen wirklich Fußball gespielt ist, also jetzt an den letzten beiden Spieltagen gestiegen ist. Das heißt, weniger Theatralik für die Schiedsrichter, weniger Zeitspiel. Das ist doch erstmal was Gutes, oder?
Ja.
Ja, natürlich.
So, gibt es sonst noch etwas zu dieser Folge?
Ich würde vielleicht noch kurz vorschlagen, dass wir etwas über Mario Götze sprechen, wo jetzt
Oha, ja, das können wir gerne machen.
bekannt wurde, dass er wechselt.
Das wollten wir. Also wir wollten eh noch irgendwann, dann allerdings später erst in Richtung Sommer, so eine News-Kategorie machen, wo wir erstmal Transfers oder Trainerwechsel und so besprechen. Das geht zeitlich jetzt kaum so. Dann wären die Folgen zu lang. Aber ja. Wir können gerne über ihn reden. Erstmal deine Meinung. Sag mal deine Meinung dazu.
Also, man muss natürlich erstmal sagen, er hat uns zur Weltmeisterschaft geschossen. Ne? Das ist, glaube ich, das beliebteste Argument für ihn. Ich glaube, damals mit dem Wechsel nach Bayern hat er sich nicht direkt was kaputt gemacht. Ich glaube, der Wechsel nach Bayern war eigentlich nicht so ausschlaggebend dafür, dass er nicht mehr so großes Ansehen, sagen wir jetzt mal, hatte, also dass er nicht mehr so viel Erfolg hatte. Ich glaube, Marc Götze ist einer, der hat eine feste Position. In der kann er sich wohlfühlen, in der kann er top spielen, da ist er so gut wie Ronaldinho oder wie Ronaldo oder was weiß ich nicht. Das Problem war, diese Position gab es dann irgendwann nicht mehr. Gab es auch bei Bayern nochmal, gab es irgendwann nicht mehr. Er hatte auch Probleme mit Favre, er hatte Probleme mit Tuchel. Tuchel wollte ihn ja auch ursprünglich gar nicht, er bekam keine Einsätze mehr. Er hat seit seiner Rückkehr nach Dortmund weniger als die Hälfte der möglichen Bundesliga-Minuten gespielt. Was natürlich auch schon sehr für einen Wechsel spricht. In der gesamten Rückrunde noch keinen Startelf-Einsatz. Und es fehlt einfach die Leichtigkeit, die man ihm früher angesehen hatte. Und ich glaube, mit dem Wechsel kann er vielleicht noch mal einen Neuanfang probieren. Aber er muss einen Verein finden, wo er seine Position, nämlich auf der 10, seine Position ausüben kann. Dazu sei noch gesagt,
Ja, also.
Entschuldigung, er war schon fünfmal deutscher Meister, viermal hat er den DFB-Pokal gewonnen und ist Weltmeister.
Ja, also, du hast ja von dieser typischen Position gesprochen. Und das Potenzial von Götze, das kann man ja nicht abstreiten. Problem ist, erstmal die 10, wo er dann tatsächlich ja jetzt auch am besten spielen würde. Super Konkurrenz bei Dortmund, Reus, Brandt spielt da auch eher, sogar ein Dahoud wird ja jetzt da theoretisch vorgezogen. Das sagt einiges darüber aus. Und ein Götze hat halt früher auch davon gelebt, dass er so in seinen erfolgreichen Jahren 2011, 2012 oder so vor allem dann viel Flexibilität reingebracht hat, auf die Flügel auch mal ausgewichen ist, ein Tempodribbling gemacht hat. Und er ist halt nicht mehr der schnelle Tempodribbler. Das gehört dann auch noch dazu.
Und diese Zehner-Position gibt es auch im Moment nicht in Dortmund. Das ist auch ein Problem. Der Favre spielt jetzt
Ja, das
im
ist auch ein Problem
3-4-3.
auf jeden Fall.
Da ist für einen Götze, kann in der 86. Minute mal eingewechselt werden, auf eine Halbposition vorne drin. Aber das war es dann auch. Mit dem kannst du jetzt nicht auf der 8 spielen. Dafür ist er nicht geeignet. Und für Stürmer ist er auch nicht geeignet. Er ist auch kein Mittelstürmer. Er kann praktisch nur auf der 10 spielen.
Ja, also ich kann mich ja noch gut daran erinnern, Löw immer mit, ja, Götze gehört auf die falsche 9. Natürlich, Löw hatte auch nicht viele Alternativen. Klar, aber also da hat es ja mit angefangen mit den falschen Einsätzen bei Bayern, die ihn ja verpflichtet hatten. Auf der 10 ist ein Müller gesetzt. Natürlich die letzten ein, zwei Jahre ein bisschen gewackelt, jetzt wieder ganz gut dabei, aber der war ja auch damals schon gesetzt. Und du kannst dann ja nicht damit rechnen, dass du so viele Einsätze bekommst, wo die Flügelzange bei Bayern ebenfalls noch damals Ribéry und Robben hieß.
Ja, das sehe ich auch so. Er hätte sich mal das überlegen müssen, ob er wirklich da sein Glück findet. Und es war eben nicht so. Und das war sein Fehler.
Ich kann mich aber noch sehr gut an diese Spiele erinnern. Ich glaube, das war die Saison 2000. 13, 14, wo Götze das erste Mal zurück nach
Ja,
Dortmund gekehrt
ja.
ist, 0-0, und dann
Ja.
dieses Pickentor.
Ich weiß, was du meinst. Das hat natürlich sehr.
Das war so, ich glaube, das war für einen
Ja.
Dortmund-Fan so ein bitterer Moment. Also.
Aber er wurde ja auch immer entsprechend ausgepfiffen von den BVB-Fans. Ne? Also immer, wenn der da irgendwo zu sehen war, wurde er gähnend ausgepfiffen. Und das muss einem Spieler wie ihm natürlich auch ein bisschen wehtun. Ne?
Ja, natürlich tut das weh, aber du kannst auch nicht sagen, das ist meine Liebe, ich bleibe für immer und dann im Sommer gehen.
Ja.
Das ist einfach so. Und dann kommen noch so Aktionen dazu, wie dass er einen Rapper verklagt, der übrigens auch aus Castrop-Rauxel kommt. Der hat damals einen Diss-Track gegen ihn gemacht. Keine Beleidigungen, einfach nur super konstruktiv und das macht einen halt noch negativer, anstatt dass du es einfach ignorierst. Klagst du das weg?
Ja, davon weiß ich jetzt ja. Also da kann ich nicht mitreden. Sorry. Ja.
Ja, ich kenne den Typen dann doch ein bisschen mehr aus der Fanszene so, aber also du musst bei solchen Sachen einfach dann den in Ruhe lassen. Er hat nicht viel Reichweite. So. Aber egal. Also ich will jetzt auch gar nicht über irgendwelche Diss-Tracks oder so reden. Gibt es sonst noch etwas zu dieser Folge? Zu Götze haben wir jetzt, glaube ich, alles
Also
gesagt.
ich wollte nochmal ansprechen, dass du hast gerade ja Diss-Track Musik. Der Haaland, der hatte, als er 16 war, auch ein Musikvideo gedreht gehabt. Ich weiß ja nicht, ob das schon alle gesehen haben, aber das war etwas sehr lustig.
guckt, gibt einfach mal bei YouTube Haaland Rap Song ein. Wie er da mit seinem Pfannenwender steht, das ist geil. Vor allem genauso wortgewandt wie sein Interview nach dem Schalke-Spiel. Habt ihr das gesehen? Er wurde irgendwie gefragt, so, ja, warum haben Sie dieses, also natürlich alles auf Englisch, warum haben Sie das, also warum haben Sie das gemacht für meine Fans? Ja, wollten Sie damit irgendein Zeichen setzen? Ja. Für wen ein Zeichen? Für die Fans. Ich fand das sympathisch. Ich fand das
Ja,
sympathisch.
ich habe nichts mehr zu sagen.
Ja. David, du noch was?
Ja, ich würde
Warte,
dann
dann
die
würde ich noch was
Abmoderation
sagen.
machen.
Nämlich, dass wir auf Instagram nur 27 Follower haben. Doch durchschnittlich auf unseren Folgen haben wir 40 Zuschauer. Was ist da los, Leute? Wir haben Zuschauer,
Zuhörer.
Zuschauerinnen, Zuhörer. Ja,
Zuhörer.
alles das Gleiche. Aber was ist da los, David?
Ja, folgt uns. Also einfach DDH-Podcast oder gebt einfach dick, doof und haarig ein. Also ganz easy, auch auf Twitter, auch wenn ich da nicht so aktiv bin. Ja, Leon, du kritisierst es immer, aber auf
Und
Twitter
natürlich dürft ihr auch
nutze ich
gerne
den
Johannes
Account nicht
folgen.
wirklich.
Jojo.
Ja, das auf jeden Fall. Unter ref.jojoabi.
Unter ref-jojo.abi.
Ich werde ihn natürlich auch
Genau.
markieren auf
Folgt ihm
Instagram.
auf jeden Fall.
Jo.
Ja, das, auf jeden Fall. Folgt dem Jungen, arbeitet hauptberuflich als Model.
Wer so gut aussieht, ne, was jemand anders macht.
Ja, also ganz einfach. So,
Jo.
auf jeden Fall. Super, dass du
Jo,
dabei
gerne.
warst. Hat extrem Spaß gemacht. Machen wir bestimmt irgendwann mal wieder. Jetzt natürlich nicht in den nächsten paar Folgen, das wäre ja langweilig. Aber wenn es zum Beispiel in Richtung Sommertransferphase geht, wenn es da einige Transfers gibt oder vielleicht auch zum letzten Spieltag der Bundesliga. Und wie wir es von Freezy gelernt haben, ein
Gut
gut
Kick.
Kick in die Runde.
Gut Kick.
Gut Kick.
Ciao.
Und dann ciao.
Auf Wiedersehen.
Ciao.